Herzlich willkommen zur ersten Def Radio Sendung im Jahr 2016. Ich bin Matu, frohes neues Jahr. Hallo Simon.
Frohes neues Jahr.
Und ja, die erste Sendung, das Jahr ist noch ganz frisch. Und immer wenn das Jahr ganz frisch ist, bedeutet das ja, dass wir gerade den Chaos Communication Kongress hinter uns haben. Und ich war diesmal nicht mit dabei, wie schon die letzten Jahre auch nicht. Mein letzter war der 27C3, mittlerweile sind wir beim 32. angekommen. Du warst aber mit dabei.
Ich war dabei.
Ja, so wie, und du warst auch nicht zum ersten Mal mit dabei, du warst im vergangenen Jahr auch schon.
Genau.
Beide Male in Hamburg mittlerweile. Gell? Also ich, ein paar Jahre davor war es ja noch in Berlin.
Habe ich nicht miterlebt.
Das ist zu klein geworden. Ja, und mittlerweile... Also die Location in Berlin ist zu klein geworden, nicht der Kongress. Der Kongress ist immer größer geworden.
Hamburg ist mittlerweile auch zu klein.
Hamburg ist mittlerweile auch zu klein, obwohl immer Leute prognostiziert haben, ja, die Location werden wir nie voll bekommen, nie im Leben. Ja, das ist schon krass. Also damals in Berlin waren, glaube ich, noch irgendwie 5.000 Leute da oder so.
Wir sind jetzt bei 12.000 oder 13.000.
Bei 12.000. Und ausverkauft. Vorher, ich glaube, auch zum ersten Mal vor dem Kongress schon ausverkauft.
Ja.
Also in Hamburg natürlich. In Berlin war es regelmäßig ausverkauft, deswegen dann ja auch der Umzug kam. Und ich war leider noch nicht, seit es wieder in Hamburg ist, war ich leider noch nicht wieder auf dem Kongress. Aber ich habe schon gehört, dass es dem gut getan haben soll, die neue Location. Also soll wohl cool sein. Kannst du bestimmt was von berichten. Vielleicht können wir so ein bisschen erklären für die Leute, die noch nichts davon gehört haben, was das denn so ist. Also... Ja, es ist ein Kongress, ein jährlich stattfindender, mittlerweile schon zum 32. Mal stattfindender. Der Name ist Chaos Communication Kongress oder kurz C3. Davor kommt immer die Nummer, also in dem Fall 32C3. Gibt schon ziemlich lange, war schon immer so eine Hackerveranstaltung. Ja, früher ganz klein mit irgendwie zweistelligen Teilnehmerzahlen, wo sich einfach Hacker des Chaos Computer Club getroffen haben und ja, ihre Rechner mitgebracht haben, aufgebaut haben und sah ein bisschen aus wie eine LAN-Party. Es gibt in manchen Filmen wird es gefeatured oder auch in Dokus sieht man so Aufnahmen von früher, das ist eigentlich ganz witzig.
In welchem Film wird der Kongress gefeatured?
Das ich glaube, wie hieß denn der? Da gibt es einen Film über vielleicht fällt es mir noch ein.
Okay. Würde mich interessieren.
Ja. Also so ein Spionagefilm ist es. Also, ich weiß nicht, wie der hieß. Der hat irgendwie... Ja, hast mich jetzt blöd erwischt. Ah, übrigens, bevor ich das vergesse, man kann bei dieser Sendung natürlich auch mitmachen. Also, falls ihr gerade live zuhört, wir haben den Chat offen. Wir sind immer noch auf IRC und zwar auf dem IRC-Server des Bürgernetzes. Das ist irc.bn-ulm.de und da sind wir im Channel Raute Def Radio. Da ist noch nicht so viel los. Wenn ihr Lust habt, guckt doch einfach rein.
Wir sind auch telefonisch zu erreichen unter der 0731 938 6299. Das Telefon geht mittlerweile wieder, also zumindest, wo wir das letzte Mal das Ganze getestet haben, ging es wieder.
Okay. Gut zu wissen.
Eine Zeit lang ging es ja nicht. Sobald ihm angerufen hat, hat es ihn aus der Leitung geschmissen. Also sobald wir das Ganze hier aufs Studiopult geschalten haben.
Also Telefon, mal gucken. Man kann es versuchen. Genau, zurück zum Kongress. Und ja, dann ist das Ganze immer gewachsen. Ich glaube, früher war es schon mal in Hamburg. Dann ist es irgendwann nach Berlin gekommen. Das war die Zeit, wo ich dann zweimal auf dem Kongress war. Im BCC, Berlin, beim Alexanderplatz. Und das wurde dann zu klein und dann ging es nach Hamburg wieder zurück.
Und da ist es jetzt. Die Frage ist, wo sie jetzt denn umziehen, weil anscheinend wollen sie nächstes oder irgendwann in naher Zukunft das Kongresszentrum Hamburg renovieren.
Okay.
Und es platzt eh aus allen Nähten. Ich habe keine Ahnung, wo sie dann umziehen wollen, weil es ist schon das größte Kongresszentrum Deutschlands. Und ich glaube, das zweitgrößte Europas oder so. Wird schwierig. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dann irgendwann wie das Camp wird, dass man sich dann halt, keine Ahnung, anstatt irgendeinem großen Platz einen Messegelände kapert oder sowas und das dann in einen Riesenkongress verwandelt.
Könnte ich mir eigentlich auch gut vorstellen. Vielleicht so wie der Linux-Tag in, wo war das? Ich glaube auch Berlin. War ich mal und da, das waren dann eben auch mehrere Messehallen und dann gibt es aber auch so Räume für Vorträge. Das könnte ich mir eigentlich, ja, mal gucken. Das kriegen die schon hin, bin ich zuversichtlich. Mhm. Ja, 12.000 Leute, wie kann man sich das denn vorstellen da in Hamburg? Voll. Wie sieht's da so aus? ich habe gesehen, es gibt 4 Vortragssäle, in denen Veranstaltungen stattfinden, also Vorträge stattfinden, also bis zu 4 gleichzeitig. Was gibt's sonst noch?
Es gibt zum einen einen großen Bereich, der ist, wenn man in den Eingang reingeht, links unten, ganz, ganz, ganz viel Platz für Tische und da kann man sich dann so breit machen. Einen guten Teil der Plätze konnte man sich, glaube ich, als Projektorganisation irgendwas vorher reservieren. Und es gibt halt ein paar Tische, die dafür vorgesehen sind, dass sich da halt jeder irgendwie hinhocken kann. Und das Ganze nennt sich dann irgendwie Hackcenter. Da steht tonnenweise Kram rum. Es sieht ganz lustig aus, so nach einer gewissen Zeit, wenn da alles aufgebaut ist. Ja, also ich war dort meiste Zeit, weil da sind halt irgendwie die meisten Leute mit, und ich war dieses Mal nicht so auf Vortragsjagd, sondern mehr so, ja, mit Leuten reden und das war echt cool.
Also wer noch nicht auf einer Chaos-Veranstaltung war, das ist nicht, wie man sich irgendwie, wenn man jetzt Kongress hört, wie man sich das vorstellt, so mit Leuten, die im Anzug rumspringen und Verkaufsständen oder so, sondern typischerweise ist alles bunt und blinkt. Und es stehen wilde Sachen rum, wie zum Beispiel die Rakete namens Fairy Dust, bei der wir gerade gerätselt haben, wo die eigentlich herkommt. Haben wir nicht rausgefunden. War wohl zum ersten Camp zum ersten Mal da, 99. Ist halt eine große Rakete, die seither bei allen Chaos-Veranstaltungen vor der Tür steht oder irgendwo rumsteht. Sieht cool aus.
Es gibt noch das Sendezentrum, das ist so ein kleiner Bereich, so eine kleine Bühne, eine Kamera davor und ich glaube, keine Ahnung, 20, 30 Stühle. Von da aus wird, ich glaube, live gepodcastet.
Also ich habe ein paar Podcasts von da gehört, ja.
Ich saß da auch mal eine Zeit lang drin, wo ich gerade keinen Bock mehr auf irgendwas hatte. Ich habe dann die Sendung Not Safe for Work von Tim Pritlove und
die gibt's noch?
Die gibt's immer noch. Und war sehr lustig.
Holgi ist der andere.
Ne? Ja, genau. Ja, genau.
Ja, da habe ich irgendwann mal aufgehört zu hören. Das weiß nicht, war mir dann irgendwie zu viel. Aber gibt's auch. Nee, was ich gehört habe, war auf jeden Fall interessant. Direkt vom Kongress, ja, Logbuch Netzpolitik hat von da gesendet. Podcast, den ich sehr gerne höre. Und die technische Aufklärung, der Podcast über den Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Auch sie haben von dort eine Sondersendung gemacht. Das waren so die ich gehört habe bisher.
Wow. Was gibt's denn da noch? Auch so auf den Etagen ein bisschen drüber verteilt Tische von Projekten, Organisationen oder Leuten, die einfach nur so rumhocken. Also überall natürlich mit Stromanschluss und meistens auch mit LAN-Kabeln geht halt rum. Es ist ein Hacker-Kongress und was ist ein Hacker-Kongress ohne Internet, ohne Netzwerk? Und ohne Strom, um die entsprechenden Kisten hier zu betreiben. Diesen riesen Aufwand, den die da jedes Jahr betreiben mit Router aufstellen, Kabel verlegen, eigenes Handynetz für den Kongress aufbauen.
Eigenes,
das ist sehr Wahnsinn.
Ja. Eigenes Decknetz. Also ja, man muss ja, also normalerweise hat so ein Gebäude ja wahrscheinlich schon ein Netzwerk, ja. Aber das wäre nie im Leben leistungsstark genug für eine Chaos-Veranstaltung. Daher wird einfach mal die komplette Netzwerkinfrastruktur nochmal neu da verlegt. Und das ist schon ordentlich. Wen das interessiert, da gibt es eine Chaos-Radio-Sendung darüber. Von irgendwann im letzten Jahr ist die gelaufen. Da haben sie mal über das NOC, das Network Operation Center, gesprochen und wie das so abläuft und was das für ein Aufwand ist. Und das ist schon richtig beeindruckend.
Es gibt auch, glaube ich, jedes Mal zum Kongress eine Infrastructure Review, wo sie, glaube ich, alles nochmal Revue passieren lassen, was sie da so aufgebaut haben. Natürlich gibt es auch die Seidenstraße, das ist schon über den kompletten Kongress gespanntes Rohrpostsystem. Dieses Mal erstmalig mit so einer Art Router, wo man dann sich quasi aussuchen konnte, wo das Hingesendete hinging. Ich habe es leider nie benutzt, aber ja. Coole Sache.
Wie hat dieser Router funktioniert? Also vielleicht die Seidenstraße erstmal, das war, glaube ich, ursprünglich so ein Kunstprojekt. Sind es immer noch so gelbe Röhren?
Es sind immer noch die gelben Röhren, die werden immer noch mit Staubsaugern angetrieben. der Router, das ist, glaube ich, nur so ein Rohr, das von dem Motor hoch und runter gebogen wird und je nachdem wechselt dann das den Rohrschacht, wo die Patrone dann hinfliegt.
Okay, also wer mal einen Eindruck davon bekommen möchte, googelt einfach nach Seidenstraße und Rohrpost. Das sieht schon ziemlich cool aus. Also das ist nicht wie so ein sauteures kommerzielles Rohrpostsystem, sondern ja, wie du sagst, mit Staubsaugern angetriebenes Ding. Witzige Sache. Habe ich leider noch nicht live gesehen. Es gibt immer wieder mal so Videos, wie Leute irgendwie eine Kamera in so eine Kugel packen und durch das Rohrpostsystem schießen. Echt ganz witzig.
Aber der Kongress ist halt total übersät mit irgendwelchen LED-Konstruktionen. Unter anderem sieht man halt die meisten Rohrpost-Patronen durch die Gegend fliegen. Die sind dann beleuchtet, so mit blinkenden LEDs. Das ist auch ganz cool. Also allein die Ausstattung, was da hier überall an LEDs, an Zeug aufgebaut wird. Man könnte meinen, da hat jemand einen ganzen Container aus China geholt.
Ja. Ja, du hast erzählt, diesmal waren Winkekatzen ganz groß.
Ach, da gibt es immer welche. Keine Ahnung, ich fand die schon immer auf dem Kongress cool. Mir hat tatsächlich auch mal jemand erklärt, wie die zum Kongress kamen.
Also das sind diese japanischen Katzen, oder? Die an der Seite so eine Pfote haben, die sich bewegt.
Gibt es in unterschiedlichen Farben und das spielt, also von der Bedeutung her, es spielt eine Rolle, welche Farbe sie haben und mit welcher Hand sie winken. Mhm. Kann ich vielleicht später mal noch erklären. Die Winkekatzen kamen anscheinend mal zum Kongress oder zum Camp dadurch, dass sie irgendwie die Videoaufnahmen testen wollten und sicher gehen wollten, dass es kein Standbild gibt, also dass das Ganze nicht einfriert. Und ja. Dann hat halt irgendwer dann eine Winkekatze vor die Kamera gesetzt, damit man sehen konnte, okay, die Aufnahme funktioniert.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich, die auch schon auf dem Kongress gesehen zu haben.
Und die gibt es jetzt dann halt immer wieder auf dem Kongress, man sieht immer wieder welche. Einmal, ich glaube, das war aber zu 31C3, stand oben im Regieraum so eine Winkekatze. Und in der Reihe, wo ich saß, das war noch irgendwie vorne im Talk, sagt jemand, guck mal, da oben eine Winkekatze. Die ganze Reihe dreht sich um und winkt der Katze zu. Das war so lustig.
Ja. Okay, sollen wir mal so ein bisschen zum Programm des Kongresses gehen. Also vielleicht noch ganz kurz, der Kongress geht 4 Tage. Es gibt Tag 1, 2, 3, 4 und Tag davor gibt es noch Tag 0. Zu welchem Tag bist du angekommen?
Tag 1, ich glaube 8 Uhr oder so.
Also Aufbau fängt natürlich schon vorher an. Das sind generell, die Organisation ist auch wahnsinnig beeindruckend. Das wird alles durch freiwillige Helfer organisiert. Die Helfer selber zahlen auch für den Eintritt. Also es ist nicht so, dass die dann irgendwie selber hingehen, sondern die Helfer oder auch sogenannte Engel, also das Helfersystem, die Helfer sind die sogenannten Engel. Das sind ganz normale Besucher, die sich dann eben entscheiden, ja, sie möchten da was mit beitragen. Und das ist echt beeindruckend, wie das dann zustande kommt. Dann gibt es ganz verschiedene eben Jobs, die zu machen sind. Eben das Netzwerk, Telefonsystem. Dann gibt es auch Ersthelfer vor Ort. Dann gibt es Leute, die sich um die Säle kümmern. Dann Bühnenmanager, die sich darum kümmern, dass die Vortragenden pünktlich da sind, rechtzeitig aufhören. Mikros und alles da ist. Dann gibt es die Ansager, die Heralding Angels und so weiter und so fort.
Die Videos aufnehmen.
Genau, Kamerakind.
Ja.
Und ja, alles Mögliche. Und schon, also sprich, ja, da verdienen die mal Geld dran. Das ist,
Ja, diesmal glaube ich über 1000 Engel.
Über 1000 Engel?
Ja, ich glaube sogar noch mehr. Ich kenne die genauen Zahlen nicht mehr.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Und ja, viele kommen dann eben auch schon am Tag 0 an, um eben beim Aufbau so ein bisschen zu helfen. Natürlich fängt der Aufbau nicht erst am Tag davor an, sondern deutlich vorher. Auch da gab es im vergangenen Jahr Chaos-Radio-Sendungen drüber. Die Nummern weiß ich nicht, also einfach mal beim Chaos-Radio durch die Sendung schauen, wen das interessiert. Ja, Sendungen drüber, wie denn so ein Kongress oder so ein Camp organisiert wird und abläuft. Und auch da, das ist schon der Hammer. Also das Ding ist einfach riesig. Diese Veranstaltung ist einfach eine Meisterleistung in der Organisation und Durchführung. Dass das alles so reibungslos funktioniert, ist schon der Wahnsinn.
Ich will das nächste Mal auch Engel machen.
Ja, ich glaube, das ist eine coole Sache. Ja. Man kann sich ja praktisch aussuchen, wie viel man sich da einbringen möchte, in welchen Bereichen. Das ist echt super. Und genau, ja, also wie gesagt, das fängt natürlich lang vor dem Tag Null an, der Aufbau, aber irgendwie so der Großteil mit Stühle aufbauen und so ist dann eben an Tag Null. Und am Tag 1 geht es dann mit dem Rahmenprogramm los, zum Beispiel mit der Opening Ceremony. Dann normalerweise irgendwann eine Keynote und dann gibt es Vorträge und alles Mögliche, wovon du uns noch erzählen wirst, und zum Schluss dann eine Closing Ceremony. Von der Opening Ceremony da gab es eine ziemlich coole Animation am Anfang. Mhm. Das glaube ich auch Musik dabei, oder?
Ich glaube, ja.
Wir können ja mal die Musik abspielen, die Animation sieht man jetzt natürlich nicht, aber vielleicht hört man wenigstens ein bisschen Musik.
Oh, man schaltet sich nochmal auf die Studio.
Soll das schon kommen hier? So. Jetzt hat, ja. Da hört man es. Ja, die Animation könnt ihr euch natürlich anschauen. Vielleicht an dieser Stelle gleich mal der Hinweis. Es gibt Recordings, also es gibt Aufnahmen von den meisten, wenn nicht gar allen Vorträgen. Und die findet ihr auf media.ccc.de. Da müsst ihr euch dann durchklicken, Kongress 32C3, und dann könnt ihr euch da anschauen. Wenn ihr wissen wollt, welche Vorträge es überhaupt gab, sucht ihr nach dem Fahrplan bzw. der Schedule des 32C3. Da gibt es auf events.ccc.de das Wiki zum Kongress, und dort findet ihr auch den sogenannten Fahrplan, also die Auflistung der Veranstaltungen, die während des Kongresses stattgefunden haben. Und ja, genau, die Animation könnt ihr euch natürlich auf media.ccc.de anschauen.
Ja, die ist im Opening-Video drin.
Im Opening, genau, Aufnahme zum Opening-Event. Und es ist schon ein ziemlich cooles Logo. Gated Communities war das Motto. Ja? Haben Sie dazu irgendwas gesagt, was Sie darunter verstehen?
Natürlich, ich hatte am Anfang auch keinen Plan, was das jetzt soll. Anscheinend war auch in der stand irgendwie in der nahen Vorauswahl auch so das Motto Do You Coffee, was ich echt cool fand, aber.
Copy oder Coffee?
Do You Copy. Okay, You Coffee wäre auch lustig. Nein. Das Thema war halt, dass sich halt überall so Gemeinschaften bilden und die halt quasi in sich drin leben, aber nicht wirklich aus sich rauskommen. Deswegen dieses Ding mit der Flasche, also quasi kaum Austausch nach außen besteht. Und
also das Ding mit der Flasche ist, das Logo ist eben so eine Flasche mit so einem, was war es, ein Schiff drin? Oder
so ein Dorf.
So ein Dorf drin, also so eine Landschaft drin. Ja, wie man so diese Flaschenschiffe kennt, bloß jetzt halt mit so Häusern und so. Ziemlich cool Stil auch, also so ein Zeichenstil, so ein relativ einfacher. Und ja, einfach mal das Logo anschauen.
Mir gefällt dieses Kabelschnörkelige nicht so. Dieses Logo transformiert sich auch ganz cool in das Logo vom CCC, und da hat das tatsächlich jemand 3D gedruckt.
Aber ja, du kannst es von einer Seite anschauen und von
ja, genau. Es ist nicht perfekt wie in der Animation so machbar, weil die Animation nicht ganz physikalisch umsetzbar war. Aber
schummelt so ein bisschen.
Im Großen und Ganzen, wenn man das dann so um 90 Grad kippt, wechselt es tatsächlich in das Logo.
Das ist ja mal cool. Und das stand dann da rum?
Nein, das hat im Opening-Event hat jemand gesagt, ob das jemand eventuell mal 3D drucken könnte. Beim Closing-Event haben sie es dann gezeigt. Es hat 18 Stunden gedauert, das zu drucken.
Okay, nicht schlecht. Ja, Opening Event gehalten von Carina Haupt. Linus Neumann, warst du da live in der Halle 1 oder warst du da zu voll?
Ich war beim Opening Event, ja.
Okay.
Was meint, das ist mir leider gerade nicht mehr so präsent. Die Keynote war da schon eher.
Die Keynote war direkt im Anschluss,
ja.
Auch in Halle 1. Da, worum ging es denn da?
Bei der Keynote hat. Warte mal, wie voll. Moment, ich muss das jetzt irgendwie wieder gescheit zusammenkriegen. Moment. Das Problem bei Talks am Tag 1 ist, dass die am Schluss einfach nicht mehr in den Kopf fliegen. Weil man macht jeden Tag so viel und das aus der Dichte von Events rauszufischen, das ist echt schwierig.
Ja, also hier mal der Disclaimer, das ist vielleicht so ein bisschen durcheinander, was wir hier erzählen, aber ihr könnt es ja jederzeit verifizieren, indem ihr euch selber die Talks anschaut.
Genau. Die Rednerin, die sie eingeladen haben, stammt nicht aus dem CCC-Umfeld, sondern sie ist selber Flüchtling aus Afrika, oder sie möchte nicht, dass man es Flüchtling nennt, sondern Newcomers, weil Flüchtling das Ganze ein bisschen in die falsche Richtung pusht, und hat halt auch vorgetragen in Richtung Gated Communities, also Gesellschaften, die sich da ein bisschen nach außen verschließen, und hat dann halt so erzählt, was sie halt so erlebt hat, mit halt einer Präsentation, die immer wieder ein bisschen technische Probleme gemacht hat, und Linus Neumann musste dann halt immer zum Laptop springen und das Ganze wieder aufmachen. Nee, also sehr interessanter Talk, kann man sich echt mal anschauen. Sie hat selber öfters gesagt, ja, das, sie hat keine Ahnung, wie sie jetzt diese 2 Stunden rumbringen soll, aber es hat sie dann doch gut gemacht.
Okay. Was wir vielleicht mal durchgehen können, also Vorträge gibt es jede Menge und die sind nicht nur irgendwie so zufällig, sondern da gibt es Kategorien dafür. Mhm. Und die sind vielleicht auch mal ganz interessant, mal zu wissen. Also wir haben Security als Kategorie. Das ist so, ja, so eine klassische Kongresskategorie.
Ja.
Hacker spielen eben gerne mit der Sicherheit von irgendwelchen Systemen rum. Dann gibt es Science, also Wissenschaft. Ja, das ist dann ja so Forschung.
Ja, Forschung, ja, Technik, irgendwas Wissenschaftliches.
Genau, zu Technik gibt es dann noch Hardware und Making. Also, ja, es gibt ja so die Maker, also die Leute, die gerne basteln und irgendwelche Dinge bauen, so mit Hardware, kann rein mechanisch sein oder irgendwas, aber auch so 3D-Drucker gehören da dazu, Löten gehört da dazu, alles Mögliche.
Also irgendwas bauen.
Genau, und da gab es ganz schöne Talks. Dann Philosophy. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Das ist ehrlich, ich habe keine Ahnung, was unter der Kategorie läuft. Ich scroll einfach mal durch.
Also wir haben hier Internet Landscapes, The Mummy Unwrapped, Public Library.
Das ist Art and Culture von der Farbe her.
Mhm. Ach so. Ah, ich habe dir falsche Farbe angeschaut. Ah, hier unten. Data Heavens from Haven Code Today. When Hardware Must Just Work.
Scheitern, The Art of Failure taught by Impro Theater.
Ja, ja, also irgendwie geht es um Fehlschläge, habe ich das Gefühl. Fail-Losophy. Ja.
Go to fail.
Go to fail. So, die Farbe, die ich gerade verwechselt hatte, war Art and Culture. Also Kunst und Kultur. Da kann man sich, glaube ich, selber was drunter vorstellen. Dann gibt es Ethik, Gesellschaft und Politik als eine Kategorie.
Auch ganz klassisch für einen CCC.
Ganz klassisch. Immer mehr im Kommen, will ich sagen. Also ich finde, ja, mir ist eigentlich aufgefallen, und mir persönlich geht es auch so, dass sich Leute im Chaos-Umfeld immer mehr in Richtung Gesellschaft und Politik auch interessieren, als das früher der Fall war. Finde ich eine gute Sache und wichtige Sache auch. Einfach durch die ganze Technisierung der Welt. CCC-Leute sind einfach die Leute, die sich damit auskennen.
Ja gut, das sind halt die.
Genau, dann gibt es noch die Kategorie CCC, das ist so, sind so die, ja, die CCC-Veranstaltungen, Opening Event, Keynote, Jahresrückblick des CCC, Nordjahresrückblick.
Jugendhakt.
Jugendhakt war dieses Jahr dabei.
Jedes Jahr. Die sind mittlerweile auch jedes Jahr anwesend.
Ja? Mhm. Okay.
Nee, der auf Nordjahresrückblick gehört zum Entertainment.
Ah, zum Entertainment, richtig.
Das ist auch so ein komischer Grünton.
Ähnliche Farbe hier. Ja, Entertainment gab es eben auch verschiedene.
Ja, muss ja sein. Man kann sich nicht den ganzen Tag den Kopf mit Wissen vollstopfen. Da braucht es auch ein bisschen Unterhaltung.
So, und wir hatten schon über die Keynote gesprochen. Was hast du denn am ersten Tag sonst so mitgenommen?
Was habe ich? Lass mich gucken. Ich kriege das zeitlich nicht einsortiert.
Naja, deshalb haben wir ja hier den Fahrplan offen.
Ich bin, glaube ich, nur noch in den Talk um 16 Uhr über den Open Source Verilog 2 Bitstream Toolchain gegangen. Ansonsten nicht mehr viele Vorträge. Also, wie gesagt, ich habe mich hauptsächlich dann.
Also, da ging es um Open Source Tool, das FPGA-Code aus Verilog-Code generiert, oder?
Ja, genau.
Also, so eine Art halt. Ja, Compiler für FPGAs, oder?
Ja, kann man so nennen. Es ist richtig, richtig cool. Mir hat das vorhin schon mal jemand gesagt, ich habe da in die Richtung auch schon ein bisschen was an Implementation rumliegen gehabt, also nur an Optimierungsalgorithmen. Und ich habe den Vortrag haltenden Clifford mal angeschrieben, ob er die denn haben möchte. So, ja, sie haben schon ein Optimierungstool, das es ein bisschen cooler macht. Aber weil ich jetzt schon mal dran bin, mir dann den Source Code von diesem Teil durchzulesen, dass wenn ich irgendwelche Fragen oder Probleme mit dem Teil hätte, dass ich mich bei ihm melden kann. Das, ja, cool. Das lief bei mir schon im Vorfeld. Der Talk war auch echt gut. Also wenn man sich mit sowas noch nicht wirklich auskennt, das kann man sich echt mal geben. Wobei, ein bisschen Vorwissen wäre vielleicht doch ganz nett, aber das ist halt eine Technik, die sehr, sehr proprietär in der Regel ist. Also man findet jetzt von den Herstellern oder auch sonst kaum andere Tools, die es möglich machen, so High-Level-Synthese zu machen, ohne Closed-Source-Programme. Weil die FPGA-Hersteller sagen, ja, das ist das, womit sie ihr Geld verdienen, diese Syntheseprogramme, die das schaffen, es mit viel, viel weniger Logikzellen und so realisieren zu können. Und dass es das jetzt halt offen gibt, das ist schon ein gutes Ding.
Ganz kurze Erklärung, FPGAs ist programmierbare Hardware, also wir können in Hardware praktisch neue Hardware programmieren, ohne da drin zu löten oder zu bauen. Und dafür braucht man eine Programmiersprache und diese Toolchain oder eine Toolchain dafür. Und bisher war da eben nicht viel mit Open Source.
Der Vorgang dafür ist ziemlich komplex und deswegen ist es da ist halt auch so lange gedauert, für sowas zu einen Übersetzer zu bauen. Vor allem, weil eben diese Bitstreams, also diese Formate, die man dann braucht, um das Ganze auch tatsächlich auf ein FPGA zu spielen, sind geschlossen und man muss sie halt alle reverse-engineeren und das ist halt bei großen FPGAs extrem kompliziert und bei den kleineren, bei denen sie jetzt halt angefangen haben, geht es einigermaßen.
Okay. Cool. Ja, wollen wir mal Tag 1. Tag 1 war es das, wo du in Vorträgen warst, oder was hast du sonst so getrieben?
Lass mich weiter scrollen.
Natürlich 4 Vorträge gleichzeitig, das war natürlich gut gefüllt. Ja.
Oh, das muss. Moment. Das habe ich nicht gesehen. Es gibt noch so viel, dass ich mir anschauen will, das ist unglaublich.
Ja, nochmal Hinweis auf die Recordings. Ich habe angefangen, sie zu schauen. Bisher habe ich erst einen Vortrag gesehen. Der war ziemlich cool. Kam, glaube ich, Tag 3 oder so. Werde ich nachher noch von erzählen.
Ich habe mir um 18.30 Uhr hier den großen Cyber-Zugüberfall angeschaut. Ging darum, wie sind so Bahnsysteme gebaut, wie sind die ausgestattet und grob, wie kann man die hacken? Das Ganze war relativ theoretisch, weil man kann jetzt nicht hingehen und sagen, los Leute, wir hacken die Eisenbahn und lassen mal ein paar Züge entgleisen. Das geht so natürlich nicht. Ein sehr theoretischer Vortrag und verdammt interessant, ich war nebenher auch im IRC und die Kommentare dazu waren sehr lustig.
Ja. Aha, so ähnlich wie bei unserer Sendung gibt es da auch IRC-Chats dazu.
Ja, genau. Also zu jedem Talk, also zu jedem Saal gibt es halt einen eigenen IRC-Kanal und da kann man dann halt Fragen stellen, die am Schluss dann an den Vortragenden weitergeleitet werden und der beantwortet die dann halt vor laufender Kamera und vom Publikum. Also das macht dann halt immer der Signal Angel, keine Ahnung, der trägt die dann halt vor.
Kurzen Hinweis auf unseren IRC-Channel, der immer noch recht leer ist. Server ist irc.bn-om.de. Wir sind im Channel Autodev Radio. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr die auch da reinschreiben.
bisschen jemand anderes außer von unserem Erfahr gerade im IRC?
Nö.
Schade. Wir hatten mal immer wieder Leute, die trotzdem live reingeschaut haben, aber wir haben, glaube ich, zu oft etwas katastrophale Sendungen hingelegt, mangels Vorbereitung.
Wir sind auch, ja, du hast es vorhin schon gesagt, noch so ein bisschen im Feiertagsurlaubsmodus.
Ja.
Anfang des Jahres kann das mal passieren. Ich denke, da Leute werden übers Jahr auch wieder aufwachen.
So, was habe ich mir noch angeschaut? Vor. Wir reden jetzt hier wieder auch schon eine halbe Stunde, wollen wir nicht irgendwie mal wieder ein bisschen Musik spielen?
Eine Pause, ja, können wir machen. Du hast die Musik,
ich
drehe mal laut hier und du darfst sie starten.
Eine Sekunde.
Und zwar, der Song heißt...
Realité von Silence.
Ja. Silence. Bis gleich. Willkommen zurück zu Def Radio hier auf Radio Free FM, die erste Sendung im Jahr 2016 mit dem Thema Chaos Communication Congress. Und Simon hat hier in der Pause schon von Chunk erzählt. Was ist denn das?
Chunk, das ist ein Cocktail auf Mate-Basis mit Rum, Limetten und Rohrzucker.
Mhm. So, das Kongressgetränk eigentlich, oder?
Naja, Mate ist das Kongressgetränk. Der Chunk, der kommt dann eher gegen Abend.
Okay. Okay, hast du rausgefunden, was du noch so gesehen hast?
Ja, lass mich kurz hier schauen. Ich bin mit Tag 1 schon mal durch. Im Tag 2 habe ich mich dann morgens in den Jahresrückblick vom CCC gesetzt.
Ja, lass mal kurz bei Tag 1 bleiben,
okay.
Weil da sind einfach noch haufenweise Vorträge,
ja,
wo ich einfach noch auf ein paar einfach nur ansprechen möchte.
Wir können die Wulst an Vorträgen hier so im Radio nicht komplett verarbeiten, weil es sind verdammt viele. Also man müsste sich vierteilen können und rund um die Uhr in diesem scheiß Vortragssaal sitzen, um alles sehen zu können.
Aber es gibt so ein paar, die mir einfach am Herzen liegen, die Themen. Zum Beispiel gleich der dritte Vortrag, der Vortrag nach der Keynote im Saal 1. Zum NSA-Untersuchungsausschuss. Ich habe den noch nicht gesehen, werde ich mir aber auf jeden Fall antun. Ich finde den Geheimdienstuntersuchungsausschuss ja eine wichtige und spannende Sache, die mehr Beachtung haben sollte. Und Anna, die Vortragende dort, soweit ich weiß, ist sie Mitarbeiterin bei den Grünen oder von einem der Abgeordneten der Grünen, ich bin mir nicht sicher. Ich meine aber, das so im Kopf zu haben. Ja, auf der Website steht schreibt bei
Netzpolitik.org.
Schreibt bei Netzpolitik.org. Bin mir jetzt nicht sicher, ob sie das ist. Auf jeden Fall ist sie da eben mit dabei und macht dann wahrscheinlich den Live-Blog auf Netzpolitik.org. Dann ist sie...
Ich weiß es nicht.
Und ja, auf jeden Fall.
Zum NSA-Untersuchungsausschuss gab es auch eine Lesung aus den Protokollen, die war abends mal. Du hast sie auch gesehen?
Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe schon viel darüber gehört.
Lohnt sich, ist wirklich
lustig. Also es war mehr Unterhaltungsprogramm.
Natürlich.
Und da ging es um die Weltraumtheorie, soweit ich weiß.
Ja. Ihre Grundrechte gelten im Weltall nicht, oder wie? Irgendwie so hieß der Vortrag.
Ja, was sie da gemacht haben, sie haben mit verteilten Rollen aus den Protokollen rezitiert und praktisch diese Sitzung, in der das mit der Weltraumtheorie, also die Weltraumtheorie, die Theorie des BND, dass Grundrechte im Weltraum nicht gelten, weil sie ja Kommunikationsdaten da abfangen, brauchen sie sich an keine Gesetze zu halten.
Tun sie ja nicht mal. Sie haben eine Empfangsstation auf dem Boden und
Richtig.
Die Signale werden von Satelliten gesendet und wenn man die auf dem Boden abhört, ist es ja quasi im Weltraum und so und deshalb kann es einem da egal sein, was man da so alles mitschnorchelt. Weil das Ganze wird ja im Weltall ausgesendet und so. Ja, das ist schon ein bisschen hirnrissig, aber hey, da sieht man mal, wie unsere Geheimdienste arbeiten und sehr, sehr unschön.
Genau, ich versuche immer noch über Anna rauszufinden, aber doch hier. Anna Biselli.
Und da stellt man sich dann halt auf Dauer doch die Frage, wozu haben wir den Geheimdienst überhaupt und der hält sich eh nicht in unsere Gesetze, der leitet unsere Daten weiter Richtung Amerika. Also Von mir aus könnte man den abschaffen, aber ist wohl nicht so einfach. Beziehungsweise es wollen genug Leute, dass er da bleibt.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also wie gesagt, hat auf jeden Fall mehr Beachtung verdient. Ja, mit Anna, da habe ich mich wohl vorher ein bisschen um Kopf und Kragen geredet. Also sie ist auf jeden Fall bei netzpolitik.org, ist Informatikerin, beschäftigt sich aber auch eben viel mit Netzpolitik bzw. Politik insgesamt. Ja, so, gehen wir zurück zur Schedule hier, bevor ich noch weiteren Unsinn erzähle. Und zwar, du hattest schon angesprochen, aber ich glaube, das war während der Pause, Shopshifting.
Mhm.
Und zwar Vorträge von Carsten Nohl, große Highlight aus meiner Sicht. Carsten Nohl ist bekannter Sicherheitsforscher und ja, unter anderem hatte eben sich damals mit den Mayfair Classic-Karten beschäftigt, diesen RFID-Tags, die in vielen Sicherheitssystemen, also Türöffnungssystemen und Bezahlsystemen zum Einsatz kommen, beschäftigt und war da beteiligt, diese komplett auseinanderzunehmen und ebenso an der Decktelefonie, und macht eigentlich jedes Jahr wieder wahnsinnige Enthüllungen und ist unglaublich spannend. Ich glaube, GSM macht auch viel. Also wahnsinnig spannende Sachen, und ich denke, den kann man auch empfehlen.
Es geht um Bezahlsysteme, also im Sinne von das, wo man dann beim Einkaufen hingeht und seine Kreditbankkarte reinstopft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ein Freund von mir, der mit da war, der hatte dort sein erstes Event, wo er mal gesehen hat, Mensch, die Systeme, die hier gerade laufen, sind alle so kaputt und wir vertrauen tagtäglich darauf, dass sie irgendwie sinnvoll funktionieren. Den Moment, den erlebt, glaube ich, jeder mal, der sich näher mit dem CCC befasst oder der zu so einem Kongress geht, der Moment, wo man dann halt einfach feststellt, scheiße, ist das kaputt, und dann erstmal so ein paar Minuten braucht.
Ja, ein Hinweis noch, wenn wir schon da sind, Netzpolitik in der Schweiz. Ja, da kann man mal so ein bisschen über die Landesgrenzen wegschauen und schauen, was in unseren Nachbarländern so vor sich geht. Österreich und Schweiz ist gerade auch einiges los netzpolitisch, und auch da gab es am ersten Tag einen Vortrag drüber. Ansonsten, wie gesagt, noch haufenweise weitere Vorträge. Einfach mal in den Fahrplan schauen bzw. auf media.ccc.de. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Tag 2 über. Außer du möchtest noch was zum ersten Tag anmerken. Und da ging es los mit dem Jahresrückblick des CCC. Traditionellerweise eine etwas längere Veranstaltung. Das braucht einfach ein bisschen Zeit. Es gibt immer zwei Jahresrückblicke. Es gibt den Jahresrückblick des CCC und es gibt den FNORD-Jahresrückblick. Der FNORD-Jahresrückblick ist ein wenig humorvoller gestaltet. Aber jetzt geht es erstmal los mit dem Jahresrückblick des CCC. Gab es da irgendwas Besonderes?
Wenn man sich im CCC-Umfeld bewegt, dann weiß man den Großteil dessen schon, weil der CCC-Jahresrückblick bezieht sich halt auf die CCC-Aktionen und auf die Sachen, die halt da irgendwie im Umfeld liegen. Ich muss sagen, dass mich in dem Vortrag kurz die Müdigkeit eingeholt hat, weil sie haben am Anfang des Kongresses gesagt, man soll mindestens 6 Stunden schlafen, 2 warme Mahlzeiten haben und einmal duschen, und das pro Tag.
Achso, ich wollte gerade fragen, während des ganzen Kongresses? Pro Tag.
Ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, konstant 2 der 3 Kategorien nicht einhalten können. Und dementsprechend war ich dann morgens müde, weil ich die komplette Nacht über irgendwie im Hackcenter unten verbracht habe. Und ja, das meiste kannte ich halt schon, deshalb habe ich dann halt irgendwann abgeschaltet. Das war im Nachhinein gesehen vielleicht nicht ganz so toll. Wenn man sich den Jahresrückblick mal von den vergangenen Jahren angeschaut hat, das läuft eigentlich jedes Jahr irgendwie gleich ab. Es gibt halt irgendwie den Rückblick über die Jahresevents, also Was machst du da?
Okay. Ich habe ein Mikro eingestellt.
Okay, mir fällt gerade nichts ein.
Das ist okay, einfach anschauen.
Ist okay.
Hast du dann wieder aufgewacht bist? Gab es dann noch weitere Vorträge, die du dir an dem Tag reingezogen hast?
Moment.
Also da ist am zweiten Tag, ich glaube, noch mal mehr Vorträge als am ersten, oder? Weiß ich gar nicht.
Es ist immer gleich voll. Also.
Aber es ist immer der Hammer. Also immer vier gleichzeitig. Unglaublich eigentlich.
Und sie müssen auch Vorträge ablehnen. Die kriegen immer so viele Vorträge.
Und wenn man sich mal so anhört von Leuten, die Podcasts machen, die an der Kongressorganisation beteiligt sind, wie zum Beispiel Linus Neumann, der auch mit an der Auswahl der Vorträge beteiligt war, er meint so, ja, und da muss man richtig gute Vorträge ablehnen. Genau, was hast du noch so gesehen?
Rowhammer.js, Root Privileges for Web Apps.
Okay.
Also es geht um diesen Rowhammer-Exploit, den ich dieses Jahr auch schon mal vorher mitbekommen habe, also nicht in der freien Wildbahn, sondern mitbekommen, den gibt es und mal versucht, den auf meinen eigenen Kisten irgendwie auszuprobieren. Das ist ein Sicherheitsproblem von Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher hat ja solche Kondensatorspeicherzellen und wenn man auf benachbarten Zellen immer wieder ein Bit an- und ausmacht, kann man das Bit quasi auf der benachbarten Zelle aufflippen lassen. Und mittlerweile ist der Exploit so gut ausgebaut, dass man ihn auch per JavaScript, also per Webanwendung auslösen kann.
Wahnsinn.
Und dann wirklich Kernel-Root-Privilegien über die Maschine erkapern kann, nur durch das, dass man da halt auf ein paar Speicherseiten permanent die Bits dreht.
Wahnsinn.
Das ist echt böse. Also vor allem ist es so ein Hardware-Problem, das man einfach nicht fixen kann. Das ist kein. Also es gibt anscheinend mittlerweile Software-Methoden, womit man das ein bisschen irgendwie eingedämmt bekommt, aber das Einzige, was halt in Hardware hilft, ist ECC-Speicher und der ist verdammt teuer. Nicht jede Plattform unterstützt es und war der Grund, warum den Server, den wir uns in dem Jahr angeschafft haben, ECC-Speicher hat und nicht normalen DDR3-RAM.
Also gut. Weitere Vorträge?
Die Liste hier hört nicht auf.
Da kommt noch was.
Das Iridium-Update. Ich war letztes Mal schon in einem Vortrag, also im 31C3, über dieses Iridium-Netz. Das ist ein Satellitennetzwerk, über das man vom Boden aus irgendwie telefonieren, Internet beziehen und alles mögliche machen kann. Ich habe mich selber auch mal ein bisschen darüber informiert. Also es ist sündhaft teuer, was es kostet, wenn man über Iridium irgendwie Datenverbindungen machen möchte. Da zahlt man halt irgendwie viel zu viel, ich glaube pro Kilobyte oder so. Aber es ist halt weltweit verfügbar, sogar in den Polarkappen. Also wenn man, keine Ahnung, auf Nordpol-Expedition oder Südpol-Expedition ist, möchte man vielleicht doch so ein Telefon haben, weil die Anzahl der GSM-Masten dort sind halt sehr begrenzt. Ja,
kann man wohl sagen.
Anscheinend wollen sie dieses Satellitennetz auch irgendwann updaten, indem sie die Satelliten langsam destabilisieren und neue Satelliten hochschießen, die abwärtskompatibel sind, um die ganzen alten Geräte weiterlaufen zu lassen, weil anscheinend laufen da doch ein paar kritische Sachen drüber. Und dann halt irgendwie bessere Bandbreite anbieten und den Dienst halt irgendwie auf neuen Stand bringen, weil die sind da echt schon zig Jahre oben. In den Talk ging es drum, dass sie dieses Protokoll, dass diese Satelliten mit den Basisstationen auf dem Boden, also ja, nicht die Basisstationen, die Mobilgeräte und Empfänger und Sender halt benutzen, weiter reverse-engineert haben. Und dass sie da jetzt ziemlich viel empfangen, dekodieren und senden können und halt auch wieder ein paar Sicherheitsprobleme gefunden haben. Also die komplette Kommunikation von diesem Netzwerk läuft unverschlüsselt. Und man kann dann halt auch irgendwie Telefonate mithören und Nachrichten lesen, wenn der entsprechende Sender und Empfänger nicht draufliegend irgendwas mit Verschlüsselung machen. Beim ersten Talk haben sie dann mal kategorisiert, was das sind, und ein Teil davon war anscheinend irgendwie Militär oder so, was nicht ganz unkritisch wäre und doch ein bisschen was verschlüsselt ist, und das meiste, was sie halt irgendwie gefunden haben, waren irgendwelche Testnachrichten. Also eigentlich echt interessant, was sie da alles reverse-engineert haben. Ich finde das echt cool und keine Ahnung, dabei komme ich halt immer auf den Gedanken, Mensch, das wäre so geil, auch mal einen Satelliten da oben zu haben, aber ja. Ewiger Wunschtraum, so ein eigener Kommunikationssatellit. In die Richtung gab es auch ein paar Talks über wie man so Projekte macht mit eigenen Satelliten, die man dann auch irgendwie hochschießen kann. Also da war irgendwas mit eigene Satelliten bauen, was ich leider nicht gesehen habe, was ich mir noch anschauen möchte. Mhm. Und eins mit wie man so nicht ganz Weltraum, aber so Sachen in eine Rakete packen kann und dann starten kann. Also es gibt anscheinend in Nordeuropa eine Startbahn für Forschungswetterballons und so kleine Forschungsraketen halt. Und wenn man das Ganze ein bisschen geschickt anstellt, was ein interessantes Thema hat, kann man dort seine Sachen, kann man die für dort bauen und die stecken das an eine Rakete und starten das dann. Das Ganze landet nicht im Weltraum, fliegt glaube nur 100 Kilometer oder 80 Kilometer hoch, aber es geht darum, irgendwie Messinstrumente zu testen, die für spätere Anwendungszwecke in Raketen oder Satelliten gedacht sind. Hm. Auch ein echt interessantes Thema. So.
Ja, Wahnsinn. Also vor 4,5 Jahren beim Chaos Communication Camp war, ich glaube, in der Keynote ging es viel darum, also dass wir eigentlich mehr in die Richtung machen sollten, weil und es wird eigentlich immer aktueller, weil da das Internet immer mehr überwacht und kontrolliert wird, sollte man sich langsam überlegen, wie man denn freie Kommunikation schafft, abseits der, ja, der kontrollierten und monopolbelegten Kommunikationsmöglichkeiten von heute.
Ich meine, das wäre natürlich geil, wenn wir so ein CCC Communication Network hätten. Open Source
Satellitennetzwerk, das wäre
am besten alles noch so XMPP basiert, so alles schön dezentral. Und wenn dann jedes Alpha noch ihren eigenen Satelliten hat, dann können wir uns XMPP-Netz in den Weltraum verlagern. Aber gut, das ist genauso wenig vor Überwachung geschützt wie alles andere auch. Ich meine, wenn ich Satelliten überwachen will, stelle ich eine Satellitenschüssel auf. Und wenn ich im Internet was überwachen möchte, dann gehe ich halt zu den Providern. Wichtig ist, dass man halt Verschlüsselung macht und die dann halt nicht viel mit anfangen können.
Ja, und nicht nur Verschlüsselung, sondern andere Tools einsetzt, das Stichwort wäre Privacy Enhancing Technologies. Also die Privatsphäre schützen können. Da gehört Verschlüsselung dazu, also so Vertraulichkeit, damit Leute nicht mitlesen können, was ich dir schreibe, worüber wir uns unterhalten. Aber auch wichtig ist, wer unterhält sich mit wem, also Anonymität, solche Dinge. Da gab es auch noch ein paar Talks drüber, die am nächsten Tag, glaube ich, zur Sprache kommen. Aber bleiben wir am Tag 2 noch. Warst du im FNORD-Jahresrückblick?
Klar war ich da.
Also das heißt, du warst nicht in methodisch inkorrekt, richtig?
Nein, ich war dort nicht. Ich bin nach dem FNORD-Jahresrückblick in den Saal, wo das Streaming war, gewechselt und habe mir da den Schluss noch angeschaut.
Mhm. Also erstmal den FNORD-Jahresrückblick. Ich nehme an, war wieder recht unterhaltsam.
Es war sehr unterhaltsam, diesmal sogar mit Bingo nebenbei. Also
Bullshit Bingo?
Fefe hat halt so ein Bingo aufgesetzt mit politischen Begriffen. Das ist. Warte, das ist sogar noch da, glaube ich.
Könnte man da online mitmachen?
Ja, also das ist kein Multiplayer-Teil, das ist so eine JavaScript-Anwendung. Man tippt sich halt so die Begriffe zusammen, die man gerade im Vortrag gehört hat oder die dazu zu ordnen sind und kann dann halt Bingo schreien, wenn man hier seine 4 in einer Reihe hat. Fefe rezipiert das auch immer wieder in seinem Blog so, holt mal alle euer Bingo raus. Sie fordern wieder mehr Überwachung und das war ein Bingo-Feld oder so. Nein, richtig lustig, ich fand ihn lustiger wie letztes Jahr, da war das so, fand ich nicht ganz so toll. Klar, die Atmosphäre da, in den Vorträgen ist echt immer so cool, da lacht man halt trotzdem, aber diesmal war es echt besser. Hat mich sehr gefreut.
Okay, ja, und dann die andere Veranstaltung, die parallel lief, da gab es, wie ich mitbekommen habe, so ein bisschen ja auch Sticheleien, dass sie sich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen und methodisch inkorrekt, weiß nicht, was war das? Das muss ja der Hammer gewesen sein. Ich habe es auch noch nicht gesehen, aber muss so eine Art Feuerwerk slash keine Ahnung was gewesen sein. Es waren wohl Physiker, die das gehalten haben.
Genau das. Physiker, die rumexperimentiert haben und also ich habe nur Schluss gesehen, wo sie mit Trockeneis experimentiert haben und das ist natürlich immer geil, mit Trockeneis was zu machen.
Also sie mussten wohl von Saal 2 in die kleinere Halle wechseln wegen Brandschutzproblemen oder Brandschutzbestimmungen.
Ja. Muss ich mir auch nochmal vollends angucken, aber ja, war auch so ganz lustig und in Sachen Unterhaltung halt. Vielleicht mal noch, um das mal zu erwähnen, wie das so vom Tagesablauf läuft. Es gibt keinen Talk, der vor 23:30 anfängt. Sehr und gut. Die Talks gehen dann halt je nachdem bis 2 Uhr nachts. Also.
Ja, ich sehe.
Man kann da halt tatsächlich den ganzen Tag nur rumsitzen und Talks anschauen, wenn man nicht so kommunikationsfreudig ist, aber der Name, wie ihr das schon sagt, Chaos Communication Congress, beruht halt irgendwie doch darauf, dass man sich halt dann mit Leuten trifft, mit denen redet und sich austauscht. Ich finde auch irgendwie, das ist echt das Herz dieser Veranstaltung. Also die Vorträge kann man sich im Nachhinein immer noch anschauen. Das ist zwar echt cool, was dort immer berichtet wird, aber es ist halt nichts im Vergleich zu dem, was man halt sonst so tut.
Oh, mit wem hast du dich so unterhalten?
Einen ganzen Haufen Leute, die jetzt aufzuzählen, ist ein bisschen schwierig, aber.
Gab es irgendwelche Highlights, wo du sagst, es musst du unbedingt noch jetzt nachverfolgen und weiter?
Was ich jetzt unbedingt noch machen möchte, wo ich mir auch Zeug zubestellt habe, ich habe mich mit jemanden von den Corboot-Leuten getroffen. Also ich bin da hingegangen, die haben da auch so einen eigenen Tisch gehabt. Und habe da halt mal ein bisschen nachgefragt, weil das hat mich schon lange interessiert.
Aber was machen die denn?
Corboot, das ist ein Open-Source-Nachbau von der Firmware für EFIs und UEFIs, also diese BIOS-Ersatzchips, die in den neuen Notebooks drin sind. Das kann man sich quasi auf den, also wenn das Laptop-Modell unterstützt wird oder das Mainboard-Modell prinzipiell, kann man da halt seine eigene Firmware aufflashen und dann halt cooles Zeug mitmachen. Ich habe mir das mal ein bisschen erklären lassen, was ich da so alles für brauche an Hardware, weil man kann das anscheinend nicht einfach so machen, sondern man braucht irgendwie ein Gerät, um den SPI-Flash auf dem Mainboard, auf dem das Ganze gespeichert ist, auszulesen und neues Zeug drauf zu machen und wie das halt so ein bisschen geht. Das hat mich echt interessiert und ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich habe mir schon so eine Klammer bestellt, dass ich mein den Chip auf meinem Mainboard anzapfen kann. Ich will mal schauen. Also mein Laptop-Modell ist nicht direkt unterstützt, sondern nur ein sehr nah verwandtes, das einfach nur ein bisschen kompakt ist. Ich hoffe einfach, dass ich mit diesem Tool, mit dem man fast automatisch sich da eine Firmware bauen kann und ein bisschen Handarbeit mir da selber was zusammenschustern kann. Mal schauen. Was man halt praktisch mit dem Teil nur machen kann, dieses EFI-Teil. Man könnte zum Beispiel eine Implementation von diesem Lux, also diesem Krypto-Container für Festplatten und so, eine Implementation beifügen, sodass man quasi seine komplette Festplatte krypten kann und das UEFI dann am Anfang diese Start-Decryption macht und den Kernel bootet. Das hat den Vorteil, dass ich ja nicht die Boot-Party, sondern auch mit verschlüsseln kann und mich da nicht mehr separat drum kümmern muss. Dass ich eventuell ein bisschen komfortabler meine Schlüssel in das UEFI reingefriemelt kriege. Um auch sowas ähnliches wie Secure-Boot betreiben zu können, nur halt mit etwas angemessenerer Technik, also irgendwie der Secure Boot Standard liegt irgendwie bei 2048-Bit-Schlüsseln und dass ich da vielleicht mal ein bisschen was Größeres reinkriege. Keine Ahnung, ich möchte damit halt ein bisschen experimentieren und schauen, was ich damit so anstellen kann. ich finde es halt sehr interessant, ein bisschen mehr von meinem Computer erobern zu können und ein paar Sachen mir näher anschauen zu können, wo ich jetzt bisher noch nicht so einen Blick drauf hatte.
Ja, ist ja auch irgendwie auch interessant für die Sicherheit der Systeme.
Ja, finde ich auch.
Was läuft denn da drunter? Ja.
Oder ich habe so mit einigen Leuten über Mikrocontroller und so Low-Level-Hardware geredet. War auch sehr, sehr ergiebig. Ich habe wieder einen Haufen neue Chips gefunden, mit denen ich mich mal auseinandersetzen möchte. Zum Glück habe ich die mein Password-Safe daheim gelassen, auf dem die Daten gewesen werden, um das Zeug zu bestellen, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, über den Kongress sehr viel Geld rausgeblasen für LEDs, Mikrocontroller und sonstiges Zeug. Ja, keine Ahnung. Ist auch so ein Hobby von mir, so mit Elektronik rumzubasteln. Und
ist ja auch ziemlich cool, wenn man damit was machen kann, dass dann was tut. Das ist schon unglaublich befriedigend, finde ich.
Ja, ich habe auf dem Kongress mit meinem ESP8266, das ist so ein Mikrocontroller, der kann WLAN, ein bisschen rumexperimentiert und mit ein paar Leuten drüber geredet und so. Und wir haben uns jetzt ein bisschen vorgenommen, beim nächsten Kongress so eine Kiste LED-Strippen uns anzuschaffen, also so Tapes, auf denen RGB-LEDs drauf sind, wo man jedes LED einzeln ansteuern kann, weil das Ganze so eine Art Schieberegister ist. Man muss halt ziemlich schnell Daten reinpumpen und dann bleibt das quasi so da liegen. Und wir wollen das halt mit diesem ESP koppeln, so dass man dann quasi per WLAN an die blinkenden Lichter steuern kann. Vielleicht auch so ein kleines Projekt rausbasteln. Wir wissen es noch nicht. Wir haben uns nur gesagt, wir treffen uns wieder und basteln ein bisschen mit LEDs und diesem ESP rum. Echt cooler Baustein. Also jemand, der sich mit so Internet of Things auseinandersetzt. Dieser ESP8266 ist ein echt interessanter Baustein. Sehr, sehr günstig. Man kann in einer Skriptsprache die komplette Ansteuerung von den Drähten als auch vom WLAN irgendwie implementieren.
Ist es Lua? Oder?
Es ist Lua. Darüber wird es auch demnächst ist in 2 Monaten, einen Chaos-Vortrag geben. Man kann damit irgendwie ziemlich einfach, was ich in einer Zeile eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk aufbauen, in der zweiten Zeile ein eigenes erstellen oder so. Also es ist sehr, sehr komfortabel, mit dieser Firmware Zeug anzusteuern und Sachen zu basteln. Ist von einer Sicherheitsperspektive aus vielleicht nicht das Genialste, also wobei doch, es hat eine Hardware, da fängt schon wieder an, hat Hardware implementiert, die ganzen Krypto-Sachen, ich glaube für TLS und der TCP-IP-Stack ist auch Hardware und das ganze WLAN-Zeug natürlich auch. Klar kann man jetzt sagen, wenn das einen Hardware-Bug gibt, dann kann ich die Security nicht patchen und so und das ist auch ziemlich anfällig. Ja, ich würde damit auch nichts Sicherheitsrelevantes machen. Mein Anwendungsbereich für sowas bezieht sich da hier gerade nur auf
blinkende LEDs und ähnliches.
Blinkende LEDs oder, ja, wobei man sagen muss, bei Sicherheitsproblemen mit diesem WLAN-Zeugs kann man halt nicht viel machen, weil auch bei den Notebook und WLAN-Stick-Sachen ist es halt so, dass die Krypto für das WLAN-Zeugs alles in Hardware implementiert ist. Das Einzige, worauf man tatsächlich irgendwie Einfluss hat, ist halt die drüber laufende Transportverschlüsselung.
Deshalb nochmal verschlüsseln.
Ja.
Ja, Tag 2. Vorträge, die ich noch ansprechen möchte. Net Neutrality in Europe von Thomas Lohninger. Thomas Lohninger ist, glaube ich, Jurastudent. Wenn ich das richtig im Kopf habe, oder zumindest hatte er das studiert, vielleicht ist er auch schon fertig. Nee, ist er das? Nicht, dass ich jetzt...
Wollen wir wieder Musik spielen?
Vielleicht auch nicht. Ja, wir spielen gleich Musik, aber ich möchte den zweiten Tag noch fertig kriegen. Dann okay. Sind wir nämlich bei der Hälfte des Kongresses durch.
Und mit der Hälfte von unserer Sendezeit? Mit
der Hälfte unserer Sendezeit sind wir eh schon durch. Ja, ich muss hier, glaube ich, schon wieder ein bisschen zurückrudern. Ich verwechsel hier, glaube ich, schon wieder Leute.
Passiert.
Ich lese hier einfach mal vor, was über Thomas Lohninger dran steht. Thomas Lohninger ist wohl Netz, Politikaktivist aus Österreich. Ist geboren 1986, hat mit der Vorratsdatenspeicherung in Österreich angefangen, sich in der Netzpolitik zu engagieren. Davor war er im LGBT- und Antirassismusbereich tätig. Er ist Sprecher des AK Vorrat Österreich, Mitglied der Initiative für Netzfreiheit und arbeitet für die Open Knowledge Foundation. Wenn er keine Netzpolitik macht, programmiert er, podcastet er oder macht Hörspiele. Seine Hauptthemen sind Netzneutralität, Vorratsdatenspeicherung und Open Knowledge. Und eben zur Netzneutralität hat er einen Vortrag gehalten, und zwar wurde da ja jetzt auf Europaebene die Netzneutralität praktisch abgeschafft vor kurzem. Und der Vortrag hier hat den Untertitel Alea Iacta Est, also die Würfel sind gefallen. Aber auch den Vortrag habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe daraus schon gehört, dass die Würfel eben noch nicht gefallen sind, sondern dass es noch Hoffnung gibt. Und wen das interessiert, schaut euch doch den Vortrag von Thomas Lohninger an. Überhaupt, was mir insgesamt auffällt, fast alle Vorträge sind auf Englisch in diesem Winter gewesen.
Mittlerweile sind es tatsächlich die meisten.
Die meisten, ja. Also früher war das ja umgekehrt, da waren die meisten noch auf Deutsch, hin und wieder welche auf Englisch. Mittlerweile sind die meisten auf Englisch, gibt so Ausnahmen. Hier der Jahresrückblick des CCC ist typischerweise auf Deutsch und so einzelne andere Vorträge. Aber Großteil ist auf Englisch. Und die, die es nicht auf Englisch gibt, die sind dann üblicherweise übersetzt. Also dann gibt es einen Sprecher, der die übersetzt, und man kann sich die übersetzte Version anhören.
Auch die Englischen werden aufs Deutsche übersetzt. Auf Deutsch übersetzt,
ja.
Also selbst wenn man das Englische nicht wirklich mächtig ist, kann man sich die Sachen geben, indem man dann sich ein Decktelefon holt und...
Ist eben auch eine großartige Sache, wie der Club das immer wieder schafft. Ja, Leute... für Leute, das eben so angenehm wie möglich zu machen und die Einstiegshürden rauszunehmen und eben möglichen Leuten den Zugang zu ermöglichen, was ja ein wichtiges Anliegen von uns ist, dass Leute Zugang zu Informationen bekommen.
Die Media-CD ist auch super. Also mir gefällt ein bisschen das Suchsystem nicht so, aber ansonsten echt super, dass da halt die ganzen Videos drauf sind und dass man sie jetzt anschauen kann. Mittlerweile schieben sie es auch auf YouTube hoch, sodass man das auch über YouTube finden und anschauen kann. Finde ich sinnvoll, weil ich meine, die Media CCCD ist halt unsere Speicherlösung für die ganzen Vorträge, und wenn man das Ganze halt, sagen wir mal, sucht oder irgendwelche Vorträge in die Richtung sucht, guckt man halt als allererstes bei den großen Videoplattformen und nicht auf media.ccc.de. Das kennt ja nicht mal unbedingt jeder.
Da sollte man dann allerdings schauen, dass man tatsächlich beim CCC die Videos schaut, weil durch die Lizenz der Vorträge, die nämlich unter Creative Commons stehen, ist es auch anderen Leuten möglich, die auf YouTube zu stellen. Ist dann aber nicht ganz gerechtfertigt, dass die dann Werbeeinnahmen damit generieren, obwohl sie keine Arbeit damit hatten, während die Videoleute vom Kongress einfach einen riesigen Aufwand betreiben, um diese Sachen aufzunehmen.
Ich glaube, die haben mittlerweile auch einen eigenen Kanal.
CCC hat auch einen eigenen Kanal. Also deshalb meine ich ja lieber auf dem schauen, statt auf irgendwelchen Drittkanälen.
Ja, das ist mir, glaube ich, jetzt halt auch nur eine Sache, dass es ein bisschen komfortabler zu erreichen ist. Ja, aber ich glaube, so viele Aufrufe kriegst du mit dem Drittkanal für CCC-Videos nicht, dass du damit tatsächlich irgendwie Geld verdienen kannst.
Ja, trotzdem. Also man hat ja die Möglichkeit, über die offiziellen Kanäle zu gehen, kann man das machen. Ja, so, ein Abgrund von Landesverrat. Weiterer Vortrag am zweiten Tag. Da ging es um die Story, dass Markus Beckedahl und André Meister von netzpolitik.org des Landesverrats beschuldigt wurden. Die beiden sind, ja wie gesagt, Journalisten von netzpolitik.org, und die Story dazu kann man sich in diesem Vortrag anhören. So, dann hatte ich noch, was wollte ich denn hier noch ansprechen? Genau, Let's Encrypt. Let's Encrypt ist eine neue Certificate Authority, also eine Stelle, die Webzertifikate oder generell Serverzertifikate unterschreiben kann oder halt Zertifikate generell unterschreiben kann. Und ja, da sind so Einblicke in, wie das Aufbauen einer solchen CA funktioniert und worum es darum geht. Und Let's Encrypt ist interessant, weil sie den das Konzept verfolgen, dass sie das Ganze möglichst automatisiert haben wollen und dafür mit möglichst kurzen Zertifikatslaufzeiten. Also im Moment ist so ein Zertifikat, mit dem ihr euch zum Beispiel verschlüsselt auf Webseiten anschauen könnt, also alles, was über HTTPS läuft. Alles, was da so läuft, die Zertifikate sind im Moment relativ lang gültig, also so von einem Jahr bis hin zu mehreren Jahren. Und Let's Encrypt möchte diese Dauer möglichst kurz halten, und zwar damit es sich nicht lohnt, die Zertifikate zu brechen. Also wenn jetzt irgendwie Geheimdienste oder andere Individuen die Möglichkeit hätten, diese Zertifikate zu brechen oder zu fälschen, dann können sie natürlich diese verschlüsselte Kommunikation entschlüsseln und belauschen. Und je kürzer die Gültigkeit dieser Zertifikate ist, desto mehr Aufwand produziert das für die Leute, die überwachen möchten. Und ja, deshalb dieser interessante Ansatz und dazu auch der Vortrag.
Ich habe mir das Tool gerade gezogen. Das muss ich mir jetzt auch mal anschauen. Ich betreibe ja auch ein paar Kisten.
Ja, werde ich auch tun. Gut, Ende Tag 2, Ende über die Hälfte unserer Sendezeit.
Musik.
Schieben wir eine Musik ein. Verrätst du mir, welcher Song jetzt drankommt?
Irgendwas hier. I Know von The...
Was?
Alexis? Keine Ahnung. Wir packen es in die Shownotes. Viel Spaß.
Genau, bis gleich. Hier ist Def Radio auf Radio 4FM. Heute mit Matu und Simon. Simon war auf dem 32. Chaos Communication Kongress, wo außerdem das Durchschnittsalter dieses Jahr ein bisschen oder letztes Jahr ein bisschen niedriger war als sonst, hast du gemeint. Also es gab mehr Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche.
Nee, nicht Veranstaltungen, aber es gab mehr Kinder, die da sind. Also gefühlt habe ich mehr Leute mit ihren Kindern da gesehen wie letztes Jahr. Mhm. Die haben ja auch eine Etage bei einem der Gebäudeteile für so Kinder reserviert. Da war da halt irgendwie so ein Bällebad, so ein Automat, an dem man spielen konnte. Sie haben sie haben dann extra Minecraft-Server aufgesetzt, dass die da auch irgendwas zocken können. Ja, also da war auch irgendwie genug Beschäftigung für die da. Das Coole war halt, wo wir halt aus dem Closing-Event raus sind, habe ich so ein Mädchen zu ihren Eltern sagen gehört, ja, ich will nächstes Jahr unbedingt wieder herkommen. Keine Ahnung, das freut dann schon irgendwie, dass das auch für die interessant ist.
Ja, sehr cool. Ja, Tag 3. 10 years after we lost the war.
Ja.
Vortrag von Rob Ronchreib, so heißt er. Und, wie heißt er?
Frank
Rieger, danke.
Okay. Ja, da war ich sogar selber drin.
Ja, es gab halt vor 10 Jahren haben die beiden einen Vortrag, ich glaube, wenn nicht sogar die Keynote gehalten vom Kongress. We lost the war. Und das war, ja, da haben sie eigentlich gesagt, so ja, wir haben uns bisher alle für coolen Hacker gehalten und so, aber eigentlich haben wir keine Chance mehr noch was richtig zu machen oder das Blatt zu wenden. Und das war jetzt der Nachfolger davon. Worum ging es denn da?
Ja, sie haben das ganze Thema nochmal aufgegriffen. Der Talk war jetzt auch nicht gerade optimistisch. Das war das, was ich gesucht habe. Es brachte halt auch wieder so ähnliche Stimmung zurück. Ich habe den alten Talk jetzt nicht gesehen, aber... Ja, komm jetzt. Entschuldigung, mein Laptop backt hier gerade. Wo es halt drum ging, ja... Sieht gerade auch nicht so nice aus und das fällt jetzt alles erstmal in ein gewisses Tief mit den Terrorüberwachungsgeschichten, bevor das Ganze wieder besser wird. Oh, Anruf.
Ja, dann machen
wir doch mal. Die Lampe blinkt. Juhu, es freut uns, dass mal wieder jemand anruft.
Dann mach doch nochmal Musik und wir gehen so lange ans Telefon.
Moment. So.
Bis gleich.
Bis gleich.
So, und wir halten die Musik diesmal ein bisschen kürzer, weil wir jetzt den Jürgen am Telefon haben. Hörst du uns?
Hallo, ja.
Ah, und wir hören dich sehr gut. Also Telefon funktioniert wohl wieder. Ausgezeichnet. Ja, du warst auch auf dem Kongress.
So ist es.
Wie die letzten Jahre wahrscheinlich auch.
Ja, ich war eigentlich seit dem 16 C3 nur einmal nicht auf dem Kongress. Da habe ich keine Karte gekriegt in Berlin.
Hm.
Aber ich kenne da niemanden, der da eine Karte hatte.
Ja. Ja, da war.
Ich glaube, der Kongress hat gar nicht stattgefunden.
Den haben sie einfach ausfallen lassen.
Der Kongress ist wie Bielefeld, ein urbaner Mythos.
Ja, was sind denn deine Eindrücke so vom aktuellen Kongress?
Ja, also wenn wir schon dabei sind, von wegen keine Karte gekriegt. Dieses Jahr gab es auch wieder Leute, die keine Karte gekriegt haben.
Ich war total überrascht, muss ich sagen.
Ja, ich auch. Also ich hatte mir bis letztes Jahr noch beim Kongress immer vor Ort die Karte erst gekauft. Und dieses Jahr dachte ich mir, ach ja gut, dann machst du halt doch mal Vorverkauf. Und das war ein Glück, weil sonst hätte ich nichts mehr gekriegt.
Mhm.
Es gab zwar noch ein paar Tagestickets, aber die waren auch immer gleich vergriffen.
Hm. Ja, wir sind, hast du die Sendung gehört bisher?
Teilweise.
Okay, ja, wir sind jetzt so ein paar Sachen durchgegangen, so wie ist der Kongress so und was für Vorträge gibt's.
Ja, war es gerade beim Tag 2, habe ich gehört.
Genau, wir haben den Tag 2 beendet gehabt und haben festgestellt, dass es in diesem Jahr deutlich mehr Kinder auf dem Kongress gab.
Das stimmt, ja.
Und hatten angefangen, uns über den dritten Tag zu unterhalten. Aber was waren denn so deine Highlights?
Also ich muss sagen, von den interessanten Vorträgen habe ich viele erst hinterher dann im Stream angehört oder angeguckt.
Bist du da schon so weit gekommen? Weil ich muss sagen, ich habe noch nicht so viel nachgesehen.
Ja, also die letzten Tage habe ich mir so ein paar Mal rausgegriffen. Mhm. Vor allem die, wo ich vor der verschlossenen Tür stand, weil der Saal übervoll war.
Ja.
Und einer davon war gerade an Tag 2. Quantenphysik und Kosmologie.
Ah, ja.
Also wer einen Harald Lesch kennt aus dem Fernsehen, der macht ja auch immer solche Sendungen. Der Steini kennt das genauso.
Okay.
Der auch ohne Folien saß nur da und hat erzählt.
Aha. Witzig. Ja, den Vortrag möchte ich mir auch noch unbedingt anschauen. Eine Anführung für blutige Anfänger. Klingt gut. Warst du auch in dem Quantum Cryptography Vortrag?
Ja, aber auch nur im Stream.
Okay.
Wobei der war jetzt, also das mit der Location-Based, also da, dass man sozusagen beweisen kann, wo man gerade ist, mit Hilfe von Quantenkryptographie. Mhm. Das haben sie da versucht zu zeigen, wie das funktioniert und dass es doch nicht so einfach ist.
Mhm.
Und wie da der Stand der Forschung ist, das war vielleicht ganz interessant. Der Rest, den kannte ich eigentlich schon so aus den letzten Jahren.
Okay. Ja, was
das
gab's?
Das Schöne an Quantenkryptographie ist, man muss nicht so richtig viel von Quantenphysik verstehen, um Quantenkryptographie zu verstehen.
Das ist natürlich praktisch.
Ja. Also das ist sozusagen allgemein nerd-kompatibel, ohne dass man jetzt Physik studiert haben muss.
Sehr schön. Was gab es denn sonst so für Sachen, die du gut fandest?
Also sehr schön fand ich, gerade weil du die Kinder erwähnt hattest, es gab so einen Sandkasten.
Oh, stimmt.
Kennst du den?
Ja, genau, den, wo sie mit der Kinect und dem Beamer oben drauf ge...
Ja, genau, also ja, genau. Da war irgendwie so eine Playstation oder irgend sowas, wo sie praktisch die Höhenlinien von dem Sand drunter ausgemessen haben.
Mhm.
Und der Beamer hat dann den Sand praktisch angemalt.
Ja.
Und zwar entsprechend der Höhe in verschiedenen Farben. Dann haben sie die Höhenlinien eingezeichnet und in den Tiefen hat sich dann Wasser gesammelt. Also nicht echtes Wasser, sondern vom Beamer simuliertes Wasser.
Sehr cool.
Und die Kinder hatten einen Heidenspaß und die Erwachsenen, die drumherum standen, auch.
Das glaube ich. Ja, sehr cool.
Also das fand ich ein richtig gutes Projekt. Einen schönen Roboter habe ich gesehen, da wollten sie eigentlich mehr Werbung machen für die Programmiersprache Forth. Das war jemand von der deutschen Forth-Gesellschaft. Und der Roboter, der konnte Solitär spielen. Also nicht das Kartenspiel, sondern dieses mit den Kügelchen, wo man so drüber hüpft.
Ah ja.
Und der eigentliche Hintergrund war auch, dass man, wenn man dann ein Tablet mit anschließt, dass man dann auch Go spielen kann gegen den Rechner. Und das sozusagen von dem Roboter auf dem Brett dann ausgeführt wird. Das fand ich auch ganz nett.
Das ist ja cool.
Da bin ich öfter vorbeigegangen, weil in der Nähe habe ich dann immer meine Jacke aufgehängt.
Ja.
Und man muss sich ja irgendwie einen Platz suchen, wo man hin und wieder mal vorbeikommt. Und das war da ganz nett.
Ja, das heißt Vorträge, da warst du in weniger Vorträgen live dabei, oder?
Eigentlich schon, aber es ist mir halt mehrmals passiert, dass ich dann vor der Tür stand und dann hieß es, nee, ist voll.
Ah, okay, ja, na klar. Ja, es gab, glaube ich, auch wieder ein Treffen der Ulmer und ehemaligen Ulmer CCCler.
Ja, genau, wir haben einen Montagstreff gemacht in Hamburg.
Super.
Ja, zur selben Uhrzeit, nur anderer Ort.
Nur anderer Ort.
Ja, deutlich anderer Ort. Und wir haben die alte Tradition aus Berlin aufgeleben lassen, sind zu einem Inder gegangen. Da gibt es das Golden Temple in Hamburg.
Ah ja.
Das ist so völlig analog. Also im Gegensatz quasi zum Kongress. Hm. Also außer von den Leuten, die da vom Kongress kommen und weil es halt in der Nähe ist, sind da öfter mal welche, kann man sich fast nicht vorstellen, dass da drin jemand ein Handy benutzt. Da sitzen dann die Gurus rum und die Alternativen und so. Also da hat man zumindest so den Eindruck. Ne?
Okay.
Ja. Ja, was ich noch ganz nett fand, der Sven, auch ein ehemaliger Ulmer, ist jetzt schon lange in Hamburg, der hat einen Workshop organisiert, da ging es um einen Poetry Slam zum Thema Social Engineering.
Ah ja.
Und das war so ein Versuchsballon, hat noch nie jemand vorher gemacht und dann hat er gemeint, naja gut, dann muss das jetzt auch nicht alles perfekt sein. Aber er wollte natürlich schon das irgendwie vorher angekündigt haben, einen Raum haben und so weiter. Das war nicht schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr die Situation angesprochen hattet, dass das Wiki tot war.
Oh, das haben wir noch nicht. Also das Wiki, in dem der Großteil des Kongresses gemanagt wird, über die man das mal sehen konnte, dort ist der Workshop und wobei den Fahrplan haben sie immer online halten können, aber zur größten Zeit zumindest. Aber so das eigentliche Wiki, das war halt die ganze Zeit down aus, keine Ahnung, zu großer Ansturm oder irgendjemand hat was gesagt von DDoS.
Ja, es hieß was von DDoS, allerdings von außerhalb, nicht von innerhalb vom Kongress. Und deswegen hat das Wiki dann später funktioniert, nur von innerhalb. Also da war dann immerhin, konnte man von innerhalb vom Kongress wieder aufs Wiki zugreifen und dann war ein bisschen Arbeiten wieder möglich. Also der Sven saß halt zwei Tage rum und hat probiert aufs Wiki zu kommen, um seinen Vortrag zu organisieren.
Hm.
Und es ging halt nicht. Und das Witzige war, der Patrick aus München, der hat eine Nacht beim Sven übernachtet. Und der meinte dann, ja wie, das Wiki geht nicht. Ja, das geht ja so nicht. Morgen gehe ich da hin und ich gehe nicht wieder weg, vor das nicht tut. Und es war ihm natürlich klar, dass man ihm dann sagen wird, er soll es fixen und dann hat er es gemacht.
Sehr schön.
Also zumindest so ist mir das erzählt worden.
Okay, sehr schön. Ja, die Workshops hatten wir noch gar nicht angesprochen, weil neben den Vorträgen und Hackcenter und sonstigen Bereichen gibt es auch Workshops. Oder hatten wir die angesprochen? Weiß ich gar nicht mehr genau.
Nee, haben wir nicht.
Ja, gibt es auch Workshops. Also,
ja, das sind eben kleinere Räume, wo dann vielleicht 20, 30 Leute reinpassen. Und da kann man dann mal auch über längere Zeit hinweg mal irgendwas organisieren.
Hast du einen gemacht dieses Jahr?
Ich habe jetzt keinen gemacht, ich war nur bei diesem Poetry Slam dann mit dabei. War ganz witzig, erst waren es nur zwei Slammer, die sich vorangemeldet hatten übers Wiki. Und dann während die dann praktisch was vorgetragen haben, haben sich dann immer mehr gemeldet und am Ende waren es doch einige. Also Poetry Slam kennt ihr?
Mhm.
Ist im Grunde so eine Art Wortkonzert, so nennen sie das zumindest hier in Biberach.
Hm.
Man erzählt einfach irgendwas, das ist typischerweise was Vorbereitetes, und aber normalerweise eben zu einem beliebigen Thema, häufig in Reimform oder sowas. Eine war dabei, die hat's gereimt. Das kam zwar nicht so gut an, weil der Hack-Value von ihrem Inhalt nicht so groß war, aber eigentlich war das auch ganz nett.
Ja.
Und gleich der Erste, der hat sich eigentlich nur hingestellt, hat seine Arme gezeigt. Und da hat man gesehen, er hat kein Bändchen. Weil alle, die im Kongress sind, die haben ja so ein Eintrittsbändel. Und da hat er gemeint, ja, das sei sein Social Engineering. Er geht ohne Bändchen auf den Kongress. Und er hat wohl beim Eintritt einfach nur freundlich gewinkt und das ging.
Ja. Okay.
So geht Social Engineering.
Ja,
es waren natürlich noch mehr Geschichten dabei. Zwei Griechen waren dabei, die haben so erzählt, dass sie irgendwie die, so eine Webseite, die nur scheinbar zu einer bekannten Tageszeitung gehört, sich reserviert hatten und da dann irgendwelche Inhalte eingestellt. Und bis die Tageszeitung dann gemerkt hat, wer da war eigentlich auf einer Webseite, die so heißt wie sie, irgendwas macht. Ne? Solche Sachen.
Jo. Noch irgendwelche anderen Sachen, die anzusprechen sind? Also, sonst. Willst du noch dranbleiben? Sonst kann ich auch noch ein bisschen erzählen von.
Ja,
von,
erzähl mal weiter. Vielleicht fällt mir noch was ein.
Genau, weil, was ich mir nämlich angeschaut habe, wir sind mal am Tag ja 3 ja mal angekommen. Und Vortrag, der mir sehr am Herzen lag zu sehen, war State of the Onion über. Ja, den Status-Update zum Tor-Projekt. Tor ist ja dieses Anonymisierungsnetzwerk. Und ja, insbesondere hat es mich interessiert, weil Jacob Applebaum da mitmacht. Und ja, der eben auch großartig in der Öffentlichkeit auftritt, finde ich. Und hier ging es aber jetzt mehr eben um den organisatorischen und technischen Stand des Projektes. Und das war auf jeden Fall interessant. Hat den einer von euch gesehen?
Nein.
Ich habe nur den Vortrag davor gesehen, wo es um die Onion Services ging.
Mhm. Okay, dann mache ich kurz mal State of the Onion. Kurzer Abriss. Man kann die, wie gesagt, sich ja in den Recordings auf mediaccc.de anschauen, wenn einen das weiter interessiert. Und ja, der war auf jeden Fall interessant, so zum Status. Was war denn so in diesem Jahr? Es sind neue Angriffsmöglichkeiten aufs Tor-Netzwerk sind aufgeflogen. Haben sie auch erzählt, was sie dagegen tun. Generell, was sie tun, um ja die Anonymität im Netzwerk auch sicherzustellen. Und am Ende gab es dann einen sehr interessanten Beitrag von einer Bibliothekarin, die in den USA sich sehr stark für das Tor-Projekt einsetzt und dafür einsetzt, dass Bibliotheken das adaptieren und die darüber informieren und Möglichkeit bieten, anonym das Netz zu verwenden. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Vortrag. Und worum ging es in den Tor Onion Services?
Ja, es gibt ja diese Hidden Services. Was man häufig auch als das dunkle Web oder so bezeichnet. Als erste Aussage war, das dunkle Web gibt es nicht. Es gibt nur Hidden Services und das ist eine tolle Sache und da kann man tolle Sachen damit machen. Ich weiß nicht, wir hatten das ja auch mal auf der Don't Panic laufen, aber ich hatte den Eindruck, das hat nie irgendwie jemand benutzt oder so. Und ich glaube, ich habe das irgendwann so, zumindest spätestens beim Umzug auf die virtuelle Maschine ging das dann irgendwie verloren.
Mhm. Vielleicht muss man da mal wieder reinschauen, aber ja.
Ja, die, also
die Idee ist, dass man praktisch Dienste anbietet, wie irgendwie eine Webseite oder sowas, und die hat dann eben nicht eine öffentliche übers DNS erreichbare Adresse, sondern eine .onion-Adresse, die im Grunde steckt da dann der Schlüssel drin in der Adresse.
Hm.
Und das ersetzt sozusagen, das Schöne ist, es funktioniert eben ohne DNS.
Und aber nur über das Tor-Netzwerk,
genau.
Und damit ist auch niemandem bekannt, wo sich dieser Server verbirgt, denn der ist irgendwo im Tor-Netzwerk.
Genau.
Und eben nur auffindbar durch diese Adresse / Schlüssel. Und ja, das ist eben ein interessantes Konzept, weil der Traffic geht in das Tor-Netzwerk, ist dort im Idealfall nicht nachvollziehbar und kommt irgendwie zu diesem Server, der auch im Tor-Netzwerk ist und verlässt den nie, im Gegensatz zum normalen Surfen, wo der Traffic rein muss und dann aber irgendwann wieder raus.
Und ist durch die Adresse praktisch automatisch authentifiziert.
Ah ja, genau. Und
sonst hat man ja immer das Problem, man hat ein HTTPS-Zertifikat, das hattet ihr ja gerade erwähnt mit dem Let's Encrypt, ne?
Genau.
Und das Zertifikat stellt ja sicher, dass man sich auch wirklich mit der richtigen Webseite verbunden hat.
Mhm.
Und diese ganze, Entschuldigung, Zertifikat-Scheiße ist man eben mit den Hidden Services los.
Da in dem State of the Onion haben sie auch dieses Konzept für Jabber angewendet oder versuchen das zu machen. Also das ist noch so in der frühen Phase, aber sie versuchen eben die Chat-Benutzernamen, eben den Schlüssel damit einzubauen, damit man eben dann gleich die Authentifizierung mit dem Namen hat. Ich denke, das wird ähnlich funktionieren.
Ja, kann sein.
Ja. Ja, und die haben einfach die Onion Services dann vorgestellt und gesagt, was man damit anfangen kann, oder wie
genau.
Lief der? Okay.
Also ein bisschen Werbung dafür gemacht, dass das doch eigentlich eine tolle Sache sei.
Ja.
Ich habe mir jedenfalls gedacht, und wir haben es abgeschaltet.
Naja, es ist ja nicht endgültig.
Ja.
Das kann es ja wieder einschalten. Hast du 10 Years After We Lost the War gesehen?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Okay. Hast du We Lost the War gesehen?
Ah, ja, das ist aber lange her.
10 Jahre her.
Ah, 10 Jahre, richtig.
Ja, ich hatte mir, glaube ich, mal dazu was angeschaut. Weiß nicht, ob ich es live gesehen habe oder ein Transkript oder. Ja, da hatten wir uns ganz am Anfang, kurz bevor du angerufen hattest, drüber unterhalten.
Mhm.
Ja, möchte ich mir auf jeden Fall auch noch ansehen.
Kann man machen. Ja, zieht halt die Daumen ein bisschen runter.
Tag 3 habe ich mal wieder einen Talk hinterher als Video angeguckt. Mhm. Und zwar über Stromtankstellen.
Ah ja. Wurde mir auch schon empfohlen.
Das ist sehr witzig.
Sogar mal ein deutscher Talk, oder?
Ja, genau.
Ausnahmsweise. Okay.
Da ging es darum, es gibt ja immer mehr Elektrofahrzeuge und entsprechend Stromtankstellen dafür. Und ja, es war so ein bisschen zweigeteilt. Zum einen eben, was es da so alles gibt, dass eben verschiedene Arten von Fahrzeugen dann verschiedene Arten von Tankstellen haben. Also Tesla macht da irgendwie was Eigenes und welche Standards das es da gibt und wie das dann mit dem Bezahlen läuft, das ist natürlich auch eine seltsame Sache, weil es gibt praktisch nur Dinge, die dich hinterher nachverfolgen. Also wenn du an eine normale Tankstelle gehst, du zahlst mit Geld und nimmst das Benzin mit. Und dann weiß hinterher niemand, dass du da getankt hast. Aber bei Stromtankstellen gibt es das nicht.
Da gibt es interessanterweise in Ulm Forschung dazu, zur Privatsphäre. Da gab es auf jeden Fall Studentenprojekte. Ich weiß nicht genau, wie das sonst lief. Das Ganze heißt Popcorn. Und da geht es um Privatsphäre, Erhalten des Stromtanken.
Mhm.
Dass eben der Zapfsäulenbetreiber das nicht nachvollziehen kann und der Stromlieferant das nicht nachvollziehen kann.
Und also ich meine, da kann man bestimmt tolle Sachen machen, aber viel einfacher wäre es doch, einen Münzautomat aufzustellen, oder?
Ja.
Also ich weiß nicht, das liegt mir irgendwie nahe und So kompliziert kann das eigentlich sein. Das Problem ist, dass wohl Stromtanken nicht so richtig teuer ist. Also so eine typische Tankfüllung sind 5 Euro oder so.
Ja, also Münzautomat wie beim Parkautomat.
Ja, aber dann lohnt sich's halt nicht so richtig. Ja gut, Parkautomaten lohnen sich vielleicht auch nicht, das weiß ich nicht. Aber
ja gut, aber dadurch, dass man eben die Tankstelle bereitstellt, kann man da wahrscheinlich noch ein bisschen drauf aufschlagen und ja.
Andererseits, bei normalen Tankstellen haben wir Überwachungskameras und da ist man halt doch nicht wirklich anonym. Und wenn wir jetzt auf einmal einen Geldspeicher, also einen Bezahlautomat an unsere Tankstelle koppeln, brauchen wir da auch wieder Kameras und dann war es unsere Anonymität wieder.
Das ist aber was anderes als die automatisierte Erfassung. Also ja, ich pflichte dir bei, das ist ein Problem, aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, als wenn es praktisch erfasst werden muss und automatisiert ausgewertet werden muss und wird.
Ich meine, man weiß es nicht, was die mit den Kameras in den Tankstellen so anstellen. Also wenn man eine Tankstellenkette hat, könnte man ja auf die Idee kommen, die Kamerabilder automatisiert auszuwerten und Bewegungsprofile zu erstellen mit den Autonummern.
Ja, mit Sicherheit. Also es ist auf jeden Fall ein Problem, das will ich gar nicht abstreiten. Vielleicht aber trotzdem nochmal als getrennt zu betrachten.
Ja. Ja, jedenfalls das andere, was er dann noch erzählt hat, ist, was man so Kreatives damit anstellen kann. Hat er irgendwelche lustigen elektrischen Schaltungen gezeigt, hat gemeint, nicht nachmachen, weil, naja, wie lädt man zum Beispiel sein Handy an so einer Stromtankstelle?
Das lese ich gerade in der Beschreibung.
Und ein Bild war ganz witzig, da hat er gleichzeitig irgendwie so ein Auto aufgeladen, Tee gekocht und Handy geladen.
Ja. Geil eigentlich. Wenn man da so eine Stromsapfsäule hat und dann geht man auf Urlaub, dann kann man da auch gleich das Wohnmobil mit anschließen und nebenbei kochen oder so.
Ah nee, genau, es war nicht Handyladen, er hat einen Freifunkrouter betrieben, sowas.
Viel besser.
Sehr cool.
Man braucht ja schließlich Internet.
Mhm.
Ja.
Aber stell dir das mal vor, du willst irgendwo übernachten und stellst halt deinen Campingwagen auf so einen Parkplatz mit Elektrozapfsäule, steckst das Ding da an und schiebst am Schluss halt irgendwie einen Fünfer in den Automaten rein für das, dass du damit halt irgendwie kochen kannst, sparst dir den Campingplatz. Gut, das Abwasser musst du dann halt daheim entsorgen, aber ja.
Ja, ja. Ja, am Abend gab es dann am dritten Tag das Hacker Jeopardy und die szenische Lesung Grundrechte gelten nicht im Weltall.
Sehr gut, muss man sich unbedingt
machen. Warst du bei der Lesung?
Mhm.
Ja. Jürgen, was hast du am Abend gemacht?
Da bin ich etwas früher heim.
Mhm.
Ja, das also Problem ist, ich habe beim Sven in Harburg übernachtet und die letzte S-Bahn, die fährt halt immer so kurz nach 12.
Ach so, ja, das war schon mal Mitternacht.
Wenn man länger da ist, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen. Irgendwie, es gibt zwar Nachtbusse und es gibt Car2Go und alles Mögliche, aber ja, da habe ich es dann einfach mal. Da bin ich auch relativ früh aufgestanden gewesen an diesem Tag. Da war morgens um 10 der Regio-Treff.
Ah ja. Ja, Grundrechte gelten nicht im Weltall. Wir hatten das vom Anfang schon mal angesprochen, die Lesung mit den nachgestellten Szenen, die absurdesten Szenen aus dem NSA-BND-Untersuchungsausschuss. Auf jeden Fall zu empfehlen, denke ich.
Ja.
Auch wenn selber noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall.
Ich habe so ein bisschen im Stream reingeguckt gehabt. Beim Sven gibt es einen Brotkastencomputer, der Band.
Ja, sehr schön.
Und sprich ein Computer in der Küche und da kann man dann gemütlich sitzen und so ein bisschen noch sich einen Tee kochen und den Stream gucken.
Ja, das sowas in die Richtung will sich meine WG auch ja tun. So ein Beamer für die Küche. Wir haben keinen Gemeinschaftsraum und dann.
Es ist nur ein Monitor, aber es
macht doch nichts.
Irgendwie kultig, dieser Broadcasting-Computer.
Ja.
Und der ist schon ein paar Jahre alt, also heute wird man da vielleicht einen Raspberry Pi reinbauen und eher eine Butterdose. Aber dass man einen Computer in den Broadcast baut, ist einfach schön.
Ja, das ist ziemlich cool. Ja, Viertelstunde haben wir noch. Gibt es an dem Tag noch was oder wollen wir uns den letzten Tag noch anschauen?
Lass mich gucken.
Also am letzten Tag fallen mir auf jeden Fall die Security Nightmares auf. Kurz vor Ende diesmal.
Ja, Security Nightmares.
Das Microsoft Windows 10 Botnet.
Oh ja, das habe ich mir angeguckt, weil wenn Rüdi einen Vortrag in Deutsch hält, ist es immer klasse.
Okay.
Auf Englisch ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil da schwätzt er genauso schnottrig raus wie im Deutschen. Und dann kriegt man die Hälfte irgendwie nicht mit. Also er redet manchmal sehr schnell, ist so ein bisschen Berliner Schnauze wahrscheinlich oder so.
Mhm.
Ja. Und es ging halt darum, dass Microsoft jetzt irgendwie so Zwangsupdates macht und wenn man Software ausführt, weil andere das wollen, dann ist es ja sowas wie ein Botnet.
Mhm. Weil man sich praktisch nicht mehr dagegen wehren kann, welche Software ausgeführt wird auf dem eigenen Rechner. Ja.
Ich meine, man muss es natürlich realistisch sehen. Es ist schön, wenn Windows-User gezwungen werden, Updates einzuspielen, weil sonst täten sie es nicht.
Das und, könnte unter
ohne
Umständen...
Updates, sind sie dann Teil von einem ganz anderen Botnet.
Genau. Das könnte unter Umständen die anderen Botnets eindämmen. Schauen wir mal.
Aber es ist natürlich an sich schlecht, weil man eben nicht mehr die Macht hat über einen eigenen Computer.
Gut.
Andererseits, die hat man abgegeben, als man sich für Microsoft entschieden hat, oder wie ist das?
Ja. Naja, die Apple-Leute haben dasselbe Problem.
Ja.
Jo.
Ich meine, man gibt die Macht ja immer irgendwie ab. Mal ganz ehrlich.
Ja.
Auch wenn ich mir einen Linux drauf mache, dann gebe ich die Macht halt an meine Distri ab, weil... Da kann ich mich, zwar vielleicht für entscheiden, dass ich bestimmte Pakete installiere oder deinstalliere, aber das kann ich ja schließlich bei Windows auch. Ne? Also, welche Software ich dann hinterher drauf habe.
Ja.
Aber so das Betriebssystem selber und was halt so das Basissystem ist, man begibt sich immer irgendwie in die Hände von irgendeiner Institution oder sonst was.
Ja, aber in manchen hat man eben mehr Einblick, weniger Einblick und es gibt ja auch Gründe, warum man manchen Leuten mehr vertraut als anderen.
So ist es.
Ja.
Ja, ich muss sagen, da die vor dem Closing-Event hätte ich echt Schwierigkeiten gehabt, mich zu entscheiden, wo ich hingehe. Da gab es nämlich die Security Nightmares. Dann außerdem Collect It All, an Open Source Intelligence for Everyone. Und noch den Infrastructure Review vom Kongress.
Mhm.
Und dann auch noch was zu Wireless Drivers. Also da hätte ich schon.
Ja, ich habe mir den Wireless Drivers angeguckt.
Ah ja.
Weil ich dachte mir, die Security Nightmares sind eh überfüllt.
Bestimmt.
Waren sie?
Waren sie?
Ich war da. Ich habe es geschafft. Ich bin, glaube ich, eins vorher rein.
Ah.
Oder eine Viertelstunde vorher bin ich reingesessen, aber. Ja.
Ja, und ich wollte ein bisschen früher gehen, weil mein Zug dann vor.
Mhm. Okay, ja, wie war es denn in Wireless Drivers?
Ja, es ging eben um OpenWRT und dass man da eben Treiber für die Hardware schreiben kann und oder ob vielleicht auch mal die Hersteller irgendwie da mitmachen und wie das alles aussieht. Und das ist, ein Saftladen am anderen. Weil die haben alle nicht so richtig Interesse an freien Treibern.
Mhm.
Sollte man, zumindest ist das so der Eindruck, den man kriegt.
Ja.
Die machen eben alle was selber. Und also ich kenne es ja selber. Ich habe mir letztens so eine kleine Box gekauft, um ein OpenWRT drauf zu machen oder genauer gesagt einen Freifunk.
Mhm.
Und habe prompt in die Scheiße gelangt und sag ich es schon zum zweiten Mal im Radio das Wort.
Nur zu.
Ja, wir sind hier keine Restriktionen.
Ich habe mir jedenfalls den einzigen TP-Link-Router gekauft, bei dem OpenWRT nicht funktioniert.
Ach was. Hast ja Pech gehabt.
Ja, also da gibt's irgendwie von dieser Serie gibt's irgendwie 6 Versionen. Mhm. Und bevor man's kauft, weiß man natürlich nicht, welche Version das man hat, weil das steht nur im Kleingedruckten irgendwo hinten drauf auf dem Router.
Ah ja.
Dann lädt man sich die entsprechende Software runter, weil, naja, die haben gedacht, das funktioniert. Und dann hat man hinterher einen Ziegelstein, weil alles tot ist.
Ups.
Und das war wohl so, dass von dieser Version 6, von dieser Version dieses Routers, gab es immer noch 2 Versionen, nämlich eine chinesische und eine andere.
Mhm.
Und die OpenWRT-Software ist für die chinesische Version gebaut worden.
Verstehe.
Und da ist einfach ein anderer Prozessor drin.
Mhm.
Das Ding heißt genau gleich mit gleicher Versionsnummer und trotzdem ist es verschieden. Also aber das gut. Hat jetzt nichts mit den Wireless-Treibern zu tun, sondern da ist halt einfach die Vielfalt der Hardware. Ne?
Ja.
Aber inzwischen gibt es eine funktionierende OpenWRT. Ich habe jetzt einen Freifunkrouter am Laufen.
Sehr schön, sehr schön. Ja, 10 Minuten haben wir noch.
Apropos Freifunk, das war ganz witzig bei unserem Montagstreff, den wir gemacht haben in Hamburg. Es waren fast mehr Freifunker als aktive CCCler.
Ah ja, aus Ulm?
Ja, genau.
Ah, cool. Sehr schön, ja. Genau, ich glaube so langsam, ganz langsam müssen wir zum Ende kommen. Ein paar Ansagen hätten wir noch, nicht, dass die dann irgendwie rausfallen. Aber, oder wollt ihr irgendwas noch ganz dringend über den Kongress loswerden? Stille?
Ich glaube, das meiste haben wir erzählt.
Ja. Es war super und ich gehe nächstes Jahr wieder hin.
Also ich habe mir auch schon lange wieder vorgenommen, wieder hinzugehen, aber irgendwie ist mir die letzten 4 Jahre immer was dazwischen gekommen.
Faule Ausreden.
Ich weiß.
Warst du eigentlich mal bei den Lightning Talks?
Nein, war ich nicht.
Also ich habe mir mal so eine halbe Session, das geht ja dann immer irgendwie über mehrere Stunden, und dann einen Talk am nächsten, habe ich mal so eine halbe Session mal Lightning Talks angeguckt. Da hat es auch immer interessante Sachen dabei. Und vor allem ist es dann halt in 5 Minuten vorbei. Weil wenn es sich dann nicht interessiert, dann weiß ich, in 5 Minuten kommt das nächste.
Ja.
Die sind dann viel strenger, wie wenn wir Lightning Talks machen.
Ja, apropos wir Lightning Talks. Also morgen wäre ja theoretisch Chaos-Seminar. Sieht aber nicht so gut aus, oder?
Ja, ich habe mir überlegt, ob ich was mache. Aber schaut mal heute Abend ins Wiki.
Okay.
Ja gut, ansonsten Lightning Talks.
Gibt's Themen für Lightning Talks?
Ich glaube, da hätte bis jetzt hat sich auch niemand was gemeldet, der was machen möchte. Also morgen gibt es vielleicht Chaos-Seminar, vielleicht aber auch nicht. Aber wann es auf jeden Fall Chaos-Seminar gibt, ist nächsten Monat. Und zwar, ich musste mal kurz in den Kalender schauen, was für ein Tag das ist. Februar der 8. 8. Februar ist Chaos-Seminar. Da wird es um Privacy gehen. Und ob das überhaupt noch relevant ist, das werde ich bestreiten, diesen Vortrag. Und im Monat drauf bist du dran.
Im Monat drauf bin ich dran und Phil, glaube auch.
Genau, mit Lua.
Mit Lua.
Super.
Ja, wenn wir drei jetzt alle die nächsten 3 Monate sozusagen Lightning Talk Chaos-Seminar machen, dann muss ich ja machen, praktisch morgen was machen.
Genau, mach du doch morgen. Und für den April haben wir nämlich auch schon, oder? War es April oder mehr? Warte mal, Februar habe ich, März hast du, dann April ist Frank dran mit Hackerkultur.
Steht da schon was im Wiki?
Steht schon im Wiki.
Cool.
Habe ich nicht gesehen.
Komm, wir müssen es unterbrechungsfrei hinkriegen. Ich meine, seit wie vielen Jahren haben wir das Chaos-Seminar durchgehend ohne Unterbrechung?
Es ist nicht so ganz ohne Unterbrechung. Also von den August-Terminen abgesehen, wo wir ja immer grillen statt Chaos-Seminar, gab es auch ein paar andere Unterbrechungen. Also zumindest so in den Anfangsjahren. Später haben wir dann zwangshaft irgendwie irgendwas gemacht und notfalls mit Lightning Talks gefüllt. Man kann ja auch mal unterbrechen. Das geht auch.
Ja.
Ja.
Aber seit 1999 haben wir Chaos-Seminare.
Auf jeden Fall regelmäßig. Super.
Das ist auch schon 17 Jahre, Mensch.
dann kündige ich das jetzt mal exklusiv praktisch für die Hörer von Radio Free FM an.
Super.
Morgen gibt's Chaos-Seminar zum Thema E-Mail.
Genau, das wäre morgen Abend um 20 Uhr im Hörsaal H20 der Universität Ulm.
Genau.
Super, sehr schön. Da haben wir morgen doch was. Und später kann man das dann wahrscheinlich noch im Wiki ulm.ccc.de nachlesen.
Jawohl.
Sehr schön. Super. Dann nochmal ganz kurz zurück zum Kongress. Es gibt auch andere Podcasts vom Kongress beziehungsweise über den Kongress. Wir hatten, beziehungsweise Simon hatte schon vom Sendezentrum erwähnt. Da gab es unter anderem Live-Sendungen des Logbuch Netzpolitik und der technischen Aufklärung. Und Logbuch Netzpolitik hat außerdem noch so eine ähnliche Sendung gemacht wie wir nach dem Kongress, über den Kongress. Die ist mittlerweile auch schon online. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal aus.
Ich glaube, das Deutschlandradio ist auch immer da, ne?
Ja, da ist immer wahnsinnig viel los. Also ich glaube, da können wir nur einen kleinen Abriss geben oder Einblick geben, was es denn so alles gab. Also gab es wahnsinnig viel. Einfach mal im Internet suchen. Es gibt viele Informationen.
Ja, dieses Sendezentrum, da stellen sie auch immer ein paar Stühle auf. Und das ist dann wie ein zusätzlicher Vortragssaal.
Ja. Ja, genau. Gab es auf jeden Fall auch Podcasts diesmal live. Mhm. Und Live-Sendungen.
Ja, es waren ganz witzige dabei mit Maha. Und noch zwei anderen, die haben so diverse Limonaden getestet.
Aha.
Haben am Anfang erzählt, wie schädlich das ist für den Körper und für den Zucker, wegen Zucker und Kohlensäure, Säure, was immer drin ist und so weiter. Und man sollte nicht trinken. Und deswegen trinken wir das jetzt für euch.
Damit wir das nicht machen müssen.
Genau.
Sehr schön. Ja, dann bleibt uns noch eine Sache, nämlich die nächste Radiosendung anzukündigen. Diesmal haben wir sogar schon ein Thema, und zwar in 14 Tagen. Das ist schon lange nicht mehr passiert, dass wir in der Sendung noch schon die nächste Sendung ansagen können. Und zwar wird es da um Smartwatches gehen. Mit dabei bin ich, Niklas hat sich angekündigt. Und Taki hat sich angekündigt, der mit mir vor 2 Wochen über Smart Homes gesprochen hat. Das heißt, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Danke für deinen Anruf, Jürgen.
Jo.
Schön, dass du dabei warst. Ciao. Und tschüss, Simon.
Ciao, Matu.
Ich bin Matu. Bis in 14 Tagen. Und wir spielen jetzt noch 1 oder 2 Songs. Suchst du uns was raus?
Jo, ich schmeiß mal wieder irgendwas von der Playlist hier an.
Irgendwas von der Playlist. Apropos Playlist, die ist mittlerweile auch schon auf der Webseite www.defradio.de. Und der nächste Song heißt
Sour Song von M.E.T. in Fame.
M.E.T. in Fame, sehr schön. Bis dann, tschüss.
Ciao.